Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Wladimir Balzer einen schönen guten Morgen. Uns geht es heute um ein Thema, bei dem wir, glaube ich, alle mitreden können, nämlich Trennungen. Schluss machen, aber wie, wenn sich Paare trennen? Ich meine, wir wissen, viele Beziehungen gelingen nicht, zerbrechen an verschiedenen Dingen am Alltag, an Stress, Gleichgültigkeit, Seitensprüngen. Fast jede zweite Ehe wird in Deutschland geschieden. Wie können sich Paare trennen, ohne sich das Leben allzu schwer zu machen? Liebe ist Arbeit, heißt es ja oft. Wer es nicht schafft, ist gescheitert. Ist das so? Woher weiß man eigentlich, dass man überhaupt zusammenpasst? Und welche Trennungen haben Sie erlebt? Das muss auch nicht Ihre eigene sein. Das kann bei Eltern passiert sein, bei Kindern, Freunden, Nachbarn. Was haben Sie beobachtet? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wo hat es auch funktioniert und wo nicht? Und wann sollte man sich eigentlich trennen? Wann sollte man einer Beziehung noch eine Chance geben? Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder Sie schreiben bei Facebook. Und bei mir sind zwei Gesprächspartner. Laura Ewert ist Journalistin und Buchautorin eines Buches mit dem schönen Titel Schluss jetzt, von der Freiheit, sich zu trennen, und hier im Berliner Studio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Rüdiger Wacker ist Diplompsychologe und erfahrener Paartherapeut. Seit 30 Jahren macht er seinen Job und betreut Paare, ja, die vielleicht zusammenbleiben wollen oder die vielleicht eine gute Trennung hinbekommen wollen, in Essen. Schönen guten Morgen, Herr Wacker.
Guten Morgen.
Also, jede Beziehung ist anders, aber wann kommt der Punkt, wo Sie sagen würden, Herr Wacker, trennt euch?
Das ist ja letztlich nicht meine Aufgabe zu sagen, ihr trennt euch, sondern es ist einfach der Entscheidungsprozess, wann Paare zu mir kommen und sagen, wir haben hier einen Konflikt, und der eine sagt meistens, ich weiß noch gar nicht, ob das hier noch weitergehen kann, und der andere sagt, ich möchte das aber noch retten, und meine Aufgabe ist eben weniger päpstlich zu sagen, so funktioniert das jetzt, ihr müsst euch trennen oder nicht trennen, sondern die Aufgabe des Therapeuten ist eher zu sagen, wie kann man einem oder beiden zu einer Entscheidung überhaupt helfen?
Und bei Ihnen, Laura Ewert, in dem Buch, das Sie gemeinsam mit Heike Blümler geschrieben haben, Schluss jetzt, von der Freiheit, sich zu trennen, wirkt es eher so, als ob Trennung auch was Positives ist, ne?
Absolut. Trennung kann was Positives haben. Trennung bedeutet, wieder auf die eigenen Beine zu kommen, sich wieder selbst zu hinterfragen, sich hinterfragen zu müssen. Gründe für Trennung sind ja sehr individuell. Wir haben in dem Buch geschrieben, die einzigen Gründe für eine Trennung, auf die man sich einigen kann, stehen im Strafgesetzbuch. Hm. Alles andere ist Verhandlungssache.
Also Sie reden von häuslicher Gewalt zum Beispiel oder von, ja, zum Beispiel Stalking oder ähnlichen Dingen, ne? Also
Stalking in einer Beziehung ist, glaube ich, schwierig möglich. Aber ja, häusliche Gewalt natürlich. Psychische Gewalt, was auch immer, ja. Aber ansonsten gibt es natürlich, wie Sie am Anfang gesagt haben, mehr Gründe als Stress, ja. Es gibt auch einfach, man passt nicht zusammen, man hat sich weiterentwickelt, man möchte nicht mehr. Das sind auch alles total okaye Gründe, warum man sich trennen kann, darf und sollte.
Wann weiß man denn, wann man zusammenpasst oder nicht? Also Herr Wacker, haben Sie eine Vorstellung? Gibt es da Grundregeln oder ist es individuell?
Nee, Grundregeln, wann man zusammenpasst, die gibt es sicherlich nicht. Ich frage Paare häufig, also als sie sich kennengelernt haben, wie hat das denn stattgefunden? Und es ist eben nicht so, wie man häufig denkt, dass gleich und gleich sich unbedingt immer zusammengesellt, sondern häufig macht es gerade die Unterschiedlichkeit auch aus. Es muss ein gewisses Maß an Gleichheit natürlich geben, sonst funktioniert das Ganze ja gar nicht. Aber wenn alles nur gleich und gleich schwingt, dann fehlt in der Beziehung natürlich auch eine gewisse Spannung, eine Unterschiedlichkeit, dass sich der eine erzählt vielleicht was vom Rockkonzert, wo der andere lieber in die Oper geht, um jetzt mal extremer Beispiele zu nehmen, und der andere liest dann vielleicht Abenteuerromane, und der andere möchte lieber, Science-Fiction lesen. Hm. Also, dass man...
Also allzu viel Harmonie ist gar nicht gut.
Allzu viel Harmonie ist häufig sogar etwas, was Menschen also zu mir bringt. Wenn wir sagen, ja, also wir hatten 20 Jahre, also so gar keinen Streit, komisch, ja, und auf einmal gibt es da den Seitensprung, aber ich verstehe das alles gar nicht. Und da ist manchmal genau die Spur an der Richtung zu finden, dass da keine Konfliktkultur war.
Das heißt, solche Dinge, die ja viele Leute auch nach Umfragen eigentlich gar nicht tolerieren, nämlich Seitensprünge oder Affären, können eine Beziehung auch nach vorne bringen und sie verbessern.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also nicht nach dem Motto, bitte nicht falsch verstehen, dass das jetzt ein Programm ist, was man sich auf die Fahnen schreiben soll. Aber im Nachhinein betrachtet ist das sicherlich was, was auch Personen mir genauso wörtlich sagen, dass das ein Weckruf war.
Wie ist denn das mit den Paaren, die Sie hier beschreiben, Laura Ebert, in dem Buch Schluss jetzt, von der Freiheit, sich zu trennen? Was sind das für Geschichten?
Das Buch, was ich mit meiner wunderbaren Kollegin Heike Blümler zusammengeschrieben habe, teilt sich sozusagen in zwei Teile. Wir haben verschiedene Kapitel, die davon handeln, wie der Freundeskreis reagiert nach Trennung, die von dem Prozess handeln, sich zu entscheiden, will ich gehen oder bleiben, die davon handeln, dass Frauen heute nach Trennung immer noch die Gelackmeierten sind, weil sie sich in der Ehe, in der Beziehung dann doch entschieden haben, sich um die Kinder zu kümmern und ihre Finanzen nicht so sehr im Griff zu haben oder ihre Karriere nicht so sehr daran gearbeitet haben. Und wir beschreiben vor den Kapiteln immer Paare, die genau mit diesem Problem, die wir dann später beschreiben, zu tun haben. Die Geschichten beruhen auf Interviews, aber auch auf Erlebten. Die sind zum Teil fiktiv und zum Teil nicht.
Herr Wacker, ich habe da gerade im Hintergrund ein zustimmendes Ja gehört. An welcher Stelle war das?
Muss ich jetzt gerade selbst überlegen.
An jeder.
An jeder, genau. An jeder Stelle. Nein, die Gelackmeierten. Also es gibt
Sie
tatsächlich,
beide verstehen sich.
Nein, diese Fälle, wo das, wo man dann wirklich als Frau wirklich völlig auf die Nase fällt und im Hintergrund, ich habe Fälle erlebt, wo dann wirklich nur in die eigene Lebensversicherung als Mann eingezahlt wurde und wirklich über lange Zeit an der eigenen Karriere. Und die Frau dachte vielleicht, ja, das ist alles hier auf Augenhöhe und das ist hier ein Gemeinschaftsprojekt. Und wenn es dann hart auf hart kommt, merkt man auf einmal, dass komplett alles zusammenbricht und man tatsächlich die Gelackmeierte ist. Das kann ich auch bestätigen.
Das Problem ist, ist gar nicht so, dass es die bösen Männer sind, die nur in die eigene Lebensversicherung zahlen.
Auch
ja. Bestimmt, da möchte ich nichts gegen sagen. Aber das Problem ist auch ein bisschen, ich bin 37, selbst meine Generation rennt so ein bisschen blind in diese Familiengründung. Da wird dann vielleicht nicht unbedingt geheiratet, aber da wird dann eben auch nicht darüber gesprochen, wer bleibt eigentlich zu Hause und wird das eigentlich irgendwie ausgeglichen? Und wenn ich weniger Geld verdiene als du, muss ich dann eigentlich weniger Miete zahlen als du? Und all diese das Sprechen über Geld und das Sprechen über die Aufteilung von Hausarbeit ist nichts, was auch eine aufgeklärte feministische Generation wie meine in sich hat.
Da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, ne? Bei diesen Alltagsproblemen, die ja oft eine Beziehung zerreiben können. Ne?
Ja. Ja. Es sind hauptsächlich es sind in vielen Fällen Alltagsprobleme. Ich erlebe das sehr häufig, dass man kommt zusammen, man beruflich entwickelt man sich, dann kommt das Haus, dann kommen die Kinder und man kümmert sich aber überhaupt nicht mehr um die Partnerschaft und man erstickt im Prinzip nur im Alltag und man hat keine Konfliktkultur entwickelt, wie man das regelt, weil man dachte, ja, hat immer funktioniert, läuft. Und merkt irgendwie nicht in zunehmenden Aufgaben, dass Beziehung eben immer Raum auch braucht, dass dran gearbeitet wird.
Aber mal kurz bei diesem Unterschied zwischen Mann und Frau zu bleiben vielleicht auch. Also müssen Frauen, also historisch mussten sie, glaube ich, sehr viel mehr investieren in Beziehungen als Männer, ne? Und das hat sich vielleicht auch irgendwie bis heute bewahrheitet, dass Frauen oft die Benachteiligten
sind,
oder? Sie
mussten emotional mehr investieren, ja. Das wird von ihnen verlangt. Von ihnen wird verlangt, dass sie die Beziehung aufrechterhalten, dass sie diejenigen sind, die sich um das viel gut oder um den Alltag auch kümmern. Meine ich nicht, das Geschirr abzuwaschen, sondern natürlich haben sie die Krankenkassenkarte des Kindes im Portemonnaie. Natürlich schreiben sie die Weihnachtskarten. Es sei denn, der Mann ist Künstler und verwirklicht sich im...
Ich wollte gerade sagen, also es gibt jetzt nicht nur, das ist jetzt doch wieder ein bisschen zu klischeehaft, also das, was bei mir da aufläuft, ist also auch durchaus schon auf Augenhöhe und auch umgekehrt, dass die Männer dann Elternzeit nehmen und die Frauen den Job...
Wie lange denn? Drei Monate, um dann mit dem Kind in den Urlaub zu fahren?
Ich habe da zwar keine Statistik drüber, aber das gibt es eben auch.
Also, wir haben schon einiges hier angesprochen, was das Funktionieren von Paaren angeht, was das Trennen angeht. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wann eigentlich der richtige Moment ist, tatsächlich sich zu trennen. Das sollten wir vielleicht auch nochmal tun. Also, ich bleibe nochmal bei meiner Anstiegsfrage. Ich weiß nicht, Frau Ebert, was ist Ihr Eindruck von dem, was Sie auch in dem Buch auch niedergeschrieben haben? Vielleicht auch in Ihrer eigenen Erfahrung, wo Sie sagen würden, Mensch Leute, also das ist jetzt wirklich ein Punkt. Trennt euch doch einfach.
Es gibt die merkwürdige Meinung, dass man sich heute zu schnell trennen würde.
Sagt man so, weil es so viele Optionen gibt, ne?
Ja, Generation Tinder und so weiter. Ich habe das nicht erlebt. Ich glaube, Trennung ist was man nicht vorschnell ausspricht, sondern da denkt man unzählige Autofahrten, Duschgänge, Spaziergänge, Urlaube, Jahre drüber nach. Immer wieder kommt diese Frage, soll ich eigentlich gehen oder bleiben? Ich glaube, das würde ich von Herrn Wacker gerne wissen, ob auch die Zahl der Menschen, die zu Paartherapeuten geht, eigentlich zunimmt. Der richtige Moment, man weiß es irgendwann. Niemand kann das von außen bestimmen, würde ich sagen.
Also ich wollte noch was zu diesem zu schnell sagen. Also das kann man ja so gar nicht behaupten. Also wer kann das beurteilen, wann das zu schnell ist? Also da würde ich Ihnen auch sehr zustimmen. Man steht natürlich immer wieder vor der Frage, da kommen wir vielleicht auch noch zu, warum ist diese Scheidungsrate seit längerer Zeit so größer? Aber da jetzt pauschal zu sagen, das ist ja alles nur beliebig. Ich führe da keine Statistik drüber, und die Leute, die zu mir kommen, sind ja genau die, die es eben nicht zu schnell machen. Die sagen, hallo, eigentlich hängt es am seidenen Faden und ich habe hier meinen Partner unterm Arm mitgebracht, der will eigentlich nicht mehr, aber können wir noch irgendwas machen?
Partner unterm Arm mitgebracht ist auch schön. Ich glaube, das ist genau der richtige Einstieg, bei einem Paartherapeuten vorstellig zu werden.
Das ist aber wirklich manchmal so, das geht.
Ja, wir wollen auch von Ihnen hören natürlich, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Waren Sie auch schon mal beim Paartherapeuten? Hat das geholfen? Am Telefon ist Anna Kurt Petzold aus Halberstadt. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Mir kamen so die Gedanken, dass in den früheren Jahren des letzten Jahrhunderts ja Trennung noch so ein Stück verpönt war. Es gab zwar schon hier und da Scheidungen, aber die meisten Paare waren so in diesem Versprechen verhaftet, bis dass der Tod uns scheidet, auf Biegen und Brechen. Und ich denke aber, dass solche Entscheidungen zusammenzubleiben, vor allen Dingen für die Kinder in solchen Ehen eine Katastrophe gewesen sind. Und ich selbst bin in den 50er Jahren geboren und war später dann zweimal verheiratet und habe mich auch wieder scheiden lassen. Und in der Zeit, in der ich mich habe scheiden lassen, gab es Scheidungen schon viel mehr, auch von Frauen, initiiert oder zumindest war der Gang zum Scheidungsrichter schon eher öfter, weil wir als DDR-Frauen, sage ich mal, scheinbar auch ein Stück freier waren. Aber ich bin heute der Meinung, dass man halt über die Jahre auch Beziehung lernen kann und in sehr gute Beziehungen dann glücklich werden kann. Also Scheidung und Trennung sollte an manchen Stellen aus Vernunftsgründen tatsächlich besser, sag ich mal, die Folge einer schwierigen Beziehung sein als das Zusammenbleiben.
Ja, also dann doch im Zweifelsfall eher trennen als weiterkämpfen?
Zum Anfang, wenn man um eine Beziehung kämpft und beide an diesem Strang ziehen, dann kann es auch was werden. Aber wenn man merkt, dass der eine absolut nicht will, dann bringt es nichts. Dann ist Trennung eigentlich die glücklichere Variante.
Bei beiden Scheidungen, haben Sie gesagt, waren Sie die Aktive. Aber haben es trotzdem versucht mit einer Rettung der Beziehung oder der Beziehungen.
Ja, habe ich versucht, zumindest in der ersten Ehe, bei der zweiten nicht, aber in der ersten Ehe definitiv. Und in der dritten Ehe war ich sehr glücklich.
Frau Ebert.
Ich kann nur sagen Glückwunsch und finde das ganz interessant, was Frau Kurt-Petzold sagt, nämlich einmal, dass sie immer die Initiatorin war. Es gibt Zahlen darüber, dass Frauen öfter die Scheidung einreichen. Das ist aber relativ geringer Prozentsatz. Aber es gibt ganz viele Menschen, die behaupten, Frauen würden sich öfter trennen als Männer. Es gibt eine amerikanische Paartherapeutin, die in der FAS vor ein paar Wochen gesagt hat, Männer würden Beziehungen eher aussetzen. Und was Frau Kurt-Petzold auch gesagt hat, dass sie freier war als Frau, vielleicht im Osten, was ich sehr interessant finde. Was wir vergessen, ist, dass Scheidung noch gar nicht so lange möglich ist. Es gibt einige europäische Länder, da ist das erst in den 80er Jahren erlaubt worden.
Da hat man sich aber trotzdem getrennt natürlich.
Da hat man sich natürlich trotzdem getrennt, aber dieser gesellschaftliche Marke einer getrennten Frau oder eines getrennten Paares ist immer noch da, und das ist relativ absurd.
Wie würden Sie das in der damaligen Zeit beschreiben, Frau Kurt-Petzold, weil Sie sozusagen diese ostdeutsche Erfahrung auch nochmal betonen, als Sie sich getrennt haben zu DDR-Zeiten, wie wurde das angesehen, ganz normal?
Ich denke, dass ich in meinem Umfeld auch Frauen und Freunde hatte, die gesagt haben, dass es besser wäre, sich unter den Umständen, die damals vorhanden waren, zu trennen. Ich muss dazu sagen, bei meiner ersten Scheidung habe ich zweimal die Scheidung eingereicht. Also ich habe sehr lange gekämpft, wollte also für mich und die Kinder und für ihn auch diese Ehe aufrechterhalten. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Also habe ich das zweite Mal die Scheidung eingereicht und hab sie durchgezogen. Und ich denke nicht, dass Männer das aussitzen. Also auch er hat gekämpft, aber ich habe gemerkt, auf einer anderen Ebene, die ich nicht mittragen konnte. Und komischerweise, als ich geschieden war, habe ich plötzlich auch geschiedene Frauen wahrgenommen, viel intensiver wahrgenommen, die dann auch gemeint haben, es war besser so, auch für die Kinder und für den Umgang miteinander als Elternpaar.
Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, ne? Wenn es um die Kinder geht, also eine Trennung.
Auch heute ganz wenige richtig wirklich gut hin.
Wie haben Ihre Kinder darauf reagiert damals?
Meine waren noch sehr, sehr klein. Und es hat sich leider ergeben, dass er über viele, viele Jahre nicht präsent war, sich aber die Kinder dann auch gewünscht haben und dann, anfangs das sehr schwierig war und nachher haben sie sich doch gefunden und haben viele Gespräche führen können und konnten sozusagen bei Null anfangen, weil man kann es nicht gut machen, wenn Kindern ein Elternteil fehlt. Darum halte ich es auch damals wie heute für wichtig, dass Eltern begreifen, dass sie ein Leben lang Eltern bleiben und als Elternpaar definitiv versuchen müssen und da weiter sich auch beraten müssen, wie können wir als Eltern unseren Kindern weiterhin zur Verfügung stehen. Wir haben nicht das Recht, auch wenn wir uns als Paar trennen, uns als Eltern, einfach davon zu schleichen.
Das gelingt ja nicht immer, ne? Herr Wacker, welche Erfahrungen haben Sie da?
Sie haben gerade gesagt, gekämpft auf anderer Ebene. Also da hat es bei mir sofort geklingelt, weil das ist tatsächlich was, was ich nur bestätigen kann, dass auch bevor Menschen zu einer Paartherapie kommen, dass häufig tatsächlich gesagt wird, ja, wir haben ja schon vieles versucht und es wird dann im Gespräch erst offensichtlich, dass beide sich vielleicht sogar bemühen, nur der eine rechtsrum und der andere linksrum. Ich habe das mal so formuliert, dass ich sage, stellen Sie sich vor, die Karre, die Sie fahren, die ist im Dreck und der eine befestigt das Abschleppseil vorne und der andere hinten. Und jetzt geben Sie Vollgas und sagen, ja, warum blockiert der andere mich denn dann? Und manchmal ist Paartherapie nichts anderes, als zu sagen, wie können wir denn eine gemeinsame Ebene finden? Und wieso, also ne, wie kann man in Kommunikation was finden, dass man auf die gleiche Ebene kommt? Also ich kann das gut nachvollziehen, dass Sie sagen, der hat auch gekämpft, aber auf einer anderen Ebene.
Frau Kurt,
Paartherapie, muss ich dazu sagen, gab es in den 80er Jahren noch nicht so.
Nee, also nicht so offen. Stimmt.
Frau Kurt-Petzold, ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Halberstadt. Mhm. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Jo.
Herzlichen Dank für Ihre Erzählungen und diese Hintergründe. Und natürlich beim Stichwort Kinder, das ist eben die große Frage. Das ist ja auch etwas, was für Sie selber auch betrifft, Frau Ewert. Sie haben ein Kind, Sie sind getrennt von dem Vater. Ja, das ist der Punkt sozusagen. Man weiß, glaube ich, dass die allermeisten Kinder natürlich gerne möchten, dass die Eltern zusammen
bleiben. Natürlich, die wünschen sich dann einen Zauberstab zum Geburtstag und zu Weihnachten.
Zusammen.
Und dann wollen sie nicht nur die Eltern zusammen hexen, sondern sich auch noch ein Geschwisterchen dazu hexen. Das ist alles richtig mies, um es mal freundlich auszudrücken. Wir haben das Kinderthema in dem Buch so ein bisschen ausgespart. Und zwar liegt es daran, weil dieses Buch auch sehr lustig ist. Bei den Kindern hört der Spaß so ein bisschen auf. Aber das, was die Anruferin gerade auch gesagt hat, es nützt nichts, für die Kinder zusammen zu bleiben. Und dann hat das Kind oder die Kinder ein Elternpaar, was schweigend nebeneinander sitzt die nächsten 40 Jahre und sich dann trennt, sobald die Kinder aus dem Haus sind. Auch das hat mir mein Kinderpsychologe gesagt, sei ein großer Verrat an den Kindern. Ja?
Aber muss man da so unglaublich ehrlich sein? Hilft nicht manchmal tatsächlich, gerade vielleicht bei Kindern, die vielleicht Schwierigkeiten haben, die ganz zurückhaltend sind, die vielleicht auch in der Schule Probleme haben oder mit ihrer Pubertät kämpfen, dass man dann sozusagen als erwachsener Mensch vielleicht dann doch eine professionelle Fassade aufbaut, zumindest für die paar Jahre, Herr Wacker? Falsch?
Ich weiß nicht, was sie mit ehrlich, also dass man jetzt,
muss man, muss man,
okay, 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 muss man, sie meinen, muss dass man ehrlich, den Kindern was vorspielt,
ja,
dass man den Kindern was vorspielt.
Naja, was heißt vorspielt? Nee. Dass man versucht sozusagen diese Beziehung noch stabil zu halten für ein paar Jahre.
Das
alles
machen,
reinsteckt, was also möglich ist, was man vielleicht nicht tun würde, wenn man keine Kinder hätte. So.
Ja, nee, also das, was Sie sagen, macht man natürlich am Anfang für die ersten Tage, für die ersten Wochen. Da geht es ja nicht darum, dass man jetzt vor den Kindern streitet. Also das versuchen schon viele zu vermeiden, auch wenn das nicht die Regel ist. Auch da gibt es natürlich andere Beispiele. Aber das länger als so eine Anfangszeit durchzuziehen, das ist für die psychische Gesundheit von einem selbst und auch für das Kind nicht greifbar. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Also da würde ich der Frau Ewert 100% zustimmen, dass man da tatsächlich lieber den Weg geht, sich zu trennen als oder irgendwann natürlich, nicht zu schnell, aber irgendwann wirklich sagt, für die Kinder jetzt, dass unser Leben kaputt geht, erstens, und zweitens, dass die Kinder schweigen oder Fassade oder Turbulenzen mitbekommen, das geht so nicht. Aber es ist natürlich eine schwierige Bilanzierung, weil man irgendwann sagen muss, wann wird der Preis zu hoch.
Das ja, und früher hieß es ja auch, nun reißt euch doch mal zusammen für die Kinder.
Na, das heißt das ja immer noch. Also wenn man sich trennen will, hört man ja so ein paar Dinge. Also erstens,
von
als
außen,
Frau,
ne?
Hört man
viele Ratschläge.
Bist du dir sicher, in deinem Alter, du findest nie wieder jemanden, um Kinder zu kriegen? Oder bist du dir sicher, du findest nie wieder so eine schöne Wohnung? Andere Leute finden nicht mal nur eine schöne Wohnung, sondern gar keine Wohnung.
Und der Typ ist doch eigentlich ganz in Ordnung. Was hast du denn?
Genau, ja. Der ist ja super, super nett. Ja.
Beschlecht dich ja nicht.
Und wie kannst du das den Kindern nur antun? Und das ist natürlich eine Schuld, die da aufgelastet wird, die wahnsinnig schwer zu tragen ist. Und mit der würde ich gerne aufräumen.
Am Telefon ist Ulrich Hesen aus, das hat uns leider jetzt technisch ein bisschen ein Schnippchen geschlagen. Dann versuchen wir doch uns zu verbinden mit Irene Dombeck aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was sind Ihre Erfahrungen?
Meine Erfahrungen sind die, dass Trennung und auch Paartherapie oder Paarberatung, würde ich sagen, denn Therapie ist es ja eigentlich nicht, dass das sehr, sehr heilsam sein kann. Also ich habe jetzt eine ganz lange Beziehung mit meinem zweiten Mann. Wir kennen uns seit 40 Jahren und sind seit 38 Jahren verheiratet. Aber wir haben eben auch Probleme gehabt. Wir haben zwei Kinder, zwei Jungs und irgendwann wurde die Atmosphäre zu Hause ganz eisig und ganz kalt und man hatte sich nichts mehr zu sagen und es war einfach, das ganze Klima war vergiftet und dann habe ich eben auch gesagt, wir müssen uns trennen, das geht so nicht. Auch für die Kinder kann man so eine fürchterliche Atmosphäre nicht leben und das hat was bewirkt, diese zweijährige Trennung. Mein Mann wohnte dann um die Ecke rum. Die Kinder konnten also auch immer wieder hingehen und der Kontakt war nicht abgerissen. Aber wir vier fühlten uns alle viel, viel wohler als unter einem Dach.
Also die berühmte Pause, die man voneinander macht. Ne? Denn die wenigsten Menschen sagen ja, glaube ich, ich will mich trennen. Man sagt ja meistens, ich brauche mal eine Pause.
Das wussten wir natürlich nicht, ob das eine Pause ist.
Wirklich eine Pause
sein
in dem
würde.
Fall. Also der Prozess der Trennung ist ja auch so ein Moment, ne, Herr Wacker. Also wie formuliert man es überhaupt? Woher weiß man genau, wie man denjenigen anspricht, ohne dass es gleich explodiert? Ne?
Ja, das ist eine gute Frage. Da kann ich also auch immer nur die Frage, ich bin da ja eher Moderator in solchen Gesprächen. Vielleicht darf ich kurz nochmal auf die Pause zurückkommen, weil das ist wirklich oft sehr, sehr heilsam. Also ich schlage das auch gelegentlich vor. Manchmal kommen die Paare natürlich auch schon genau mit sehr guten Ideen an und haben sie nur nicht umgesetzt. Aber das tatsächlich, dass man aus diesem täglichen Kontakt, man versucht es vielleicht schon, aber man kriegt es nicht hin, sozusagen, der andere ist schon ein Trigger, nur dass er da ist und guckt und da allein auf die Idee zu kommen, mal zu sagen, wir trennen das mal räumlich, das kann schon einen großen Unterschied machen, wobei es häufig so ist, dass man dann wieder verhandeln muss, für einen von beiden ist es, ja, dann brauchst du erst gar nicht mehr wiederzukommen. Also das erlebe ich auch häufig, weil dann die Angst so groß ist, dann kommen so halbe Machtspielchen und sowas, aber offensichtlich ist es bei Ihnen, Frau Dombeck, da ist es gelungen zu sagen, wir machen das jetzt gemeinsam und wir kriegen eine Zeit hin, wo wir uns auch weiter begegnen.
Ja, also da war auch eine Paarberaterin ganz nützlich, sage ich jetzt mal. Und sie hat uns auf zum Beispiel Verhaltensweisen aufmerksam gemacht, die wir beide hatten. Da habe ich jetzt dran gedacht, als sie sagten, der eine zieht vorne, der andere hinten am Abschleppseil. Mhm. Sie sagte, das ist so, dass eben einer die Nähe sucht, der andere weicht aber zurück. Und dann zwei Wochen später oder einen Tag später ist es genau umgekehrt. Sucht die andere Partnerin die Nähe und der Partner weicht zurück. Also dass man sich wie so ein Parallelogramm immer so in eine Richtung bewegt, aber doch nicht zusammenkommt. Und ja, auf solche Verhaltensweisen erstmal aufmerksam gemacht zu werden, das war sehr hilfreich. Und es wurde uns auch so ein bisschen eine andere Sprache oder Kommunikation beigebracht, sage ich mal, dass man Ich-Botschaften sendet, dass man nicht immer sagt, du hast aber das gemacht und du hast das gemacht und naja, was man eben so macht, wenn man sich Vorwürfe machen will. Ja. Also das war schon so ein bisschen wie Unterricht, ne? Wie Kommunikationsunterricht.
Das hat ja offenbar
war sehr gut. Aber natürlich braucht es beide, um das zu beherzigen. Und mein Mann hat sich aber auch darauf eingelassen. Aber gut, ich hatte auch die Pistole auf die Brust gesetzt, weil wenn du jetzt keine Paarberatung machen willst, dann trennen wir uns. Ne? Und das wollte er jetzt auch nicht. Und deshalb hat er dann eben so eine Beraterin auch schnell gefunden.
Das ist die Sache mit dem unteren Arm. Das meinte ich soeben. Ja. Ne? Also das kann durchaus funktionieren. Das ist gar nicht selten. Sie haben den unteren Arm genommen, haben gesagt, also end oder weder. Genau. Und dann hat er gesagt, end. Wir versuchen das mal.
Frau Dombeck, ich danke Ihnen sehr für Ihren Anruf und für Ihre Erfahrung und wünsche noch viele glückliche Jahre. Herzlichen Dank, Irene Dombeck in Berlin. Bei uns sind Laura Ewe, Journalistin und Buchautorin, und Rüdiger Wacker, Paartherapeut in Essen. Und am Telefon in Bayern, am schönen Wörthsee, ist Hans-Joachim Antweiler. Schönen guten Morgen. Vielen Dank fürs Warten.
Guten Morgen, grüß Gott und danke für dieses essentielle Thema. Ich habe zweierlei Erfahrungen. Die erste ehemalige Frau ist heute noch grimmig zu mir. Meine zweite, da sind wir zur Scheidungsverhandlung, bin ich mit einem Blumenstrauß gekommen. Und es gibt einen Begriff, Körper der Freude, da ist alles drin. Zweisamkeit, Gemeinschaft, Befriedigung, Nähe, Intimität, all die Wesenszüge, und der andere ist Schmerzkörper. Und meine Erfahrung ist, wenn ein Mensch seinen Schmerzkörper noch unbewusst in sich hat, wird er irgendwann an der Beziehung, an dem Grundvertrauen nagen, um sich Energie zu holen. Und am Schluss stehen die Menschen da, fassungslos, wo ist all das hin, was da mal war? Und dann auf jeden Fall dem Unwesensbegriff, zerstörerisch kann er gar nicht sein, wie Schuldzuweisungen weglassen, sondern sagen, ich übernehme die Verantwortung, wir haben uns gegeben, was wir konnten. Es war das höchste Maß des Liebens, und die Griechen haben ja vier Qualitäten des Liebens. Sexus, Eros, Philio und Agape. Und dann vergeben und verzeihen, dem anderen vergeben und mir verzeihen. Und dann bleibt diese Liebe ein ganzes Leben lang. Ich sage allen Menschen, wenn sie sagen, meine Ex, stopp, Ex und Hop, Exitus, nein. Du baust auf, der du heute bist, auf der Erfahrung, die dir dieser Mensch seinerzeit, wenn sie auch schmerzlich geendet ist, geschenkt hat.
Ja, und hat das bei Ihnen, war das beidseitig, dass sozusagen diese Wertschätzung und diese Zuneigung trotz der Trennung auch geblieben ist in beiden Beziehungen?
Also in der ersten nicht, da bin ich eine Vaterprojektion, ja, diese Seele ist unehelich aufgewachsen bei den Großeltern, da war der Großvater Alkoholiker. Und sie hatte mal, das sind so Sätze, da blinkt Wahrheit auf, ich ähnle ihrem Großvater. Ja. Also der Schmerzkörper züchtet auch Projektionen, um dann andere schuldig zu delegieren. Ja. Und sie konnte mit mir nicht, weil ich eben dieses Muster reaktiviert habe, was sie so schmerzlich als Kind erlitten hat. In der zweiten getrennten Ehe, die ist Zahnärztin, da bin ich heute Patient und ich liege entspannt in ihrem Stuhl und wir gehen manchmal essen und es ist heiter, ja.
Das ist wirklich die höchste Form des Vertrauens, wenn man mit der geschiedenen Frau, wenn man sie sozusagen als Zahnärztin akzeptiert, weil da ist man ja wirklich völlig machtlos in ihrem Stuhl. Herr Antweiler, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Danke Ihnen sehr für diese beiden Erzählungen.
Ja, wiederhören.
Dankeschön. Und das ist natürlich einer der wichtigen Punkte. Wenn die Trennung wirklich durch ist, wenn klar ist, dass man sich trennt, wie kann man dann weitestgehend schmerzfrei weiterleben, ohne sich danach immer noch über Jahre hinweg tatsächlich Groll gegeneinander zu hegen? Also wie ist das, Herr Wacker? Gibt es da ein Geheimrezept?
Also zunächst mal nochmal, das ist natürlich für beide. Also sowohl der sich getrennt hat, als auch der andere, von dem sich getrennt wurde. Also ich habe durchaus immer wieder Fälle da, wo dann gesagt wird, ja, ich habe mich zwar getrennt, aber ich habe seit Jahren irgendwie diese Schuld. Ich bin jetzt sogar in einer neuen Beziehung, aber trage seit Jahren diese Schuld mit mir und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Und natürlich ist es da eben auch therapeutische Aufgabe zu gucken, wieso ist da dieses Schuld, also Verantwortung ist ja eine Sache, dass man sagt, ja, ich übernehme die Verantwortung, ja, aber wieso ist so dieses bittere Schuldgefühl da? Und das ist eben sehr individuell und da muss man dann auch dran arbeiten. Das kann tatsächlich was sein, das muss man gar nicht ausschließen, was der Anrufer gerade sagte, dass das in der Vergangenheit begründet ist, dass man zum Beispiel immer schon jemand war, der Schuld hatte. Man nennt das dann zum Beispiel Täterintrojekte, dass also irgendwie früher, in der frühen Kindheit, mir Leute immer schon gesagt haben, dass ich irgendwie schlecht oder ich habe vielleicht auch Gewalterfahrungen und irgendwann übernehme ich das und kriege dann die Überzeugung, ja, irgendwie bin ich auch wirklich ein Schlechter. Und wenn das wieder reaktiviert wird, das kann tatsächlich sein, dann wird dieser Schmerz mich immer wieder greifen, wie vielleicht bei dieser ersten Frau. Aber das heißt ja nicht, dass damit fängt die Arbeit ja erst an. Das heißt ja nicht, dass das ein Schicksal ist, sondern dann kann man das versuchen aufzuarbeiten und kann versuchen, dass man praktisch ein Update macht. Dass man sagt, ja, du hast da was gelernt bei deinen Eltern, die haben da offensichtlich was falsch gemacht und jetzt versuchen wir mal in der Gegenwart anzukommen.
Aber ich glaube, eins ist klar, einen Partner wird man nie los im Leben, oder?
Doch. Ja? Also wenn man sich trennt.
Nein, also in Gedanken. Man weiß doch immer, mit wem man zusammen war.
Ach so, ja, seine Geschichte wird man nie los. Ja.
Und die muss man ja irgendwie in seine Biografie einbauen, also positiv in die Biografie einbauen. Wie gelingt einem das?
Auch durch Trauern. Also auf jeden Fall immer durch Trauern, weil es gab eine schöne Zeit, es gab was, was wir gemeinsam erlebt haben, deswegen sind wir zusammengekommen, wir haben eine schöne Zeit erlebt und das ist vorbei, wie traurig. Und wenn ich diese Trauer überspringe, dann kann sich das wirklich rächen, wenn ich sage, nee, Business as usual, einfach weitermachen. Also das ist ein wichtiger Part, egal ob, wie gesagt, passiv oder aktiv die Trennung. Ich muss mich dieser Trauer auch mal irgendwann stellen und sagen, oh, ist einfach, wir haben es nicht geschafft. Ne, das ist, finde ich, ein versöhnlicher Ansatz, dass
das
man
wir,
nicht sagt,
ja, das
nicht du bist doof, er ist doof gewesen, sie sind doof, so, wer auch immer, es muss keiner verhaftet werden dafür, sondern wir haben es verbockt. Wie schade eigentlich.
Ich finde, da kommen super wichtige Punkte zusammen, nämlich diese Schuld, die es gibt und diese Schuld, also derjenige, der sich trennt, fühlt oft diese Schuld, die wird ihm auch von außen so ein bisschen auch auferlegt. Ich glaube, das muss man gar nicht in der frühkindlichen Prägung suchen, sondern einfach auch, ne, man ist der Täter. Wenn man sich trennt, ist man derjenige, der ausziehen muss und so weiter. Das ist auf jeden Fall was ich ganz wichtig finde, dass das neu verhandelt wird. Denn diese Trauer, diese eben wichtige Trauer, wird dadurch auch nicht zugelassen, weil man gleich, also oder beziehungsweise der Ex-Partner hat das Gefühl, naja, du hast dich ja getrennt, deswegen darf ich dir jetzt wehtun, weil du bist ja schon okay damit, dass die Beziehung zu Ende ist. Und das ist ja überhaupt nicht so. Und ich glaube, dass derjenige, der sich trennt, der muss halt das eigene Narrativ wiederfinden, der muss wieder zu sich kommen, der muss wieder wissen, wer ich bin und der muss auch, und das gilt auch für beide, finde ich ganz wichtig, einsehen, dass die Entschuldigung, das Gesehenwerden, das Verständnis, was man sich in der Beziehung gewünscht hat, nach der Trennung sich vermutlich nicht einstellen würde. Sondern man braucht die Selbsterkenntnis. Was kann ich nicht in Beziehung? Was sind meine Defizite?
Sie meinen jetzt vom Ex-Partner,
vom das Ex-Partner. Gesehen werden.
Ja, genau. Ja,
das ist so. Was sind meine frühkindlichen Prägungen? Wer bin ich eigentlich? Weil sonst nimmt man ganz schnell wieder auch in diese Nachbeziehungsbeziehung die alten Muster mit. Und ich glaube, das sorgt dann für Krieg.
Und viele Menschen gehen ja dann gleich wieder in die nächste Beziehung. Und ein neuer Partner oder eine Affäre, oder es kann ja auch nur ein One-Night-Stand sein, aus dem dann mehr wird, kann ja auch einfach ein Anlass sein, sich zu trennen. Sollte man versuchen, zumindest so Zwischenphasen einzubauen, Herr Wacker?
Ich bin ja kein Normativ. Meine Aufgabe ist ja nicht normativ zu sagen, so. Das ist immer einfacher zu sagen, machen Sie es so. Aber es ist einfach ein bisschen komplexer. Es ergibt sich tatsächlich, dass Menschen das entweder eine Zwischenphase haben oder nicht. Die erste Anruferin hat was Interessantes gesagt, was mir noch gerade im Kopf ist, nämlich dieses Lernen entweder in einer Beziehung lernen, ja, aber sie hat auch gesagt, ich kann auch von einer zur nächsten lernen. Und das ist also durchaus so dieser Imperativ, ja, und versuch doch nochmal und versuch noch mehr und noch mehr, sonst nimmst du dein Muster mit. Ja, das kann man versuchen, aber vielleicht muss ich den nächsten Lernschritt in der nächsten Beziehung gehen und da jemandem zu sagen, es hat beides Vor- und Nachteile. Also bau lieber eine Zwischenphase ein. Also wenn ich direkt in das nächste komme, dann bin ich erstmal getröstet, bin ich aufgefangen mit meinem Schmerz und es kann gelingen. Trotzdem muss ich mir der Sache mal irgendwann stellen. Oder ich habe eine Zwischenphase dabei, da kann ich das dann für mich machen. Also beides hat Vor- und Nachteile, finde ich.
Auch da muss man wieder diesen Schuldbegriff vielleicht nennen. Also natürlich ist es ganz gut, zu sich zu kommen, eine Pause zu machen. Nur wenn die Liebe vom Himmel fällt, dann kann man nichts dagegen tun. Und dann kann man auch nicht den Hut aufziehen und sagen, auf gar keinen Fall.
Mein Therapeut hat mir gesagt, ich muss eine Pause machen. Das finde ich also auch nicht richtig.
Und in diese neue Beziehung mit Schuld zu beginnen, ist keine gute Grundlage.
Wohin die Liebe fällt, ich glaube, das gilt immer noch, oder? Also, ja. Am Telefon ist Sebastian Rubach aus Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Rubach.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihre Erfahrung?
Ja, also ich bin schon 12 Jahre mit meiner Lebensgefährtin zusammen und wir hatten schon massive Krisen, das muss man schon sagen. Es gab mehrere Punkte, wo wir uns auseinandergeliebt haben oder wo es kurz vor Trennung war. Und ich habe also die Erfahrung gemacht, also sie hat mich dann auch zum Paartherapeuten mitgenommen, mit Widerständen natürlich, aber das war im Nachhinein ganz hilfreich. Aber ich finde so den Gedanken, den Sie jetzt auch schon hatten, der war ganz interessant, weil das ist auch meine Erfahrung, dass ich halt angefangen habe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen und auch zu gucken, was ist, wenn ich mich trenne, würde ich mich wahrscheinlich in eine ähnliche Beziehungskonstellation mit ähnlichen Schwierigkeiten im Prinzip wieder einlassen. Das war so mein Tenor, mir dann wirklich für mich selber nochmal Unterstützung zu holen in Form von eigener Therapie, um auch so ein bisschen so meine Familiengeschichte mir auch nochmal anzuschauen, um zu gucken, wo gehört eigentlich was hin, also was gehört eigentlich in meine Beziehung, was gehört beispielsweise zu meiner Mutter und lebt man vielleicht auch die Beziehung der Eltern unbewusst nach, sucht man sich vielleicht auch genau diese Muster und ich glaube, wenn beide Seiten diesen Aspekt sich genauer angucken, ist das wirklich eine Möglichkeit für eine gelingende Beziehung und auch für eine Konfliktkultur.
Wie lange ist denn die Paarberatung her, wenn ich fragen darf? Wenn Sie jetzt 12 Jahre zusammen sind, wie lange ist die Paarberatung her?
Wir waren, glaube ich, vor 3 Jahren, 4 Jahren. Wir waren zweimal, immer wenn es so krisenhaft ist, im Prinzip sind wir hingegangen. Aber Paarberatung, denke ich, ist auch was, wo man hingehen kann, hingehen sollte, wenn es dann auch wieder gut läuft. Und ich sage nur, wenn jetzt ein Problem da ist, gehen wir zur Paarberatung, sondern auch zu gucken, warum sind wir jetzt an diesem Punkt, warum ist es jetzt auch gut.
Und das hat offenbar ganz gut funktioniert. Auch bestimmte Dinge offen zu machen oder sozusagen sich bewusst zu werden, die einem vorher nicht klar waren. Auch die Prägungen, genau. Die biografischen Prägungen. Ne?
Genau, genau. Also bisher hat es gut funktioniert.
Dann wünsche ich noch viele glückliche Jahre.
Danke.
Sebastian Rubach in Berlin, herzlichen Dank für diesen Anruf. Und am Telefon ist jetzt Kerstin Brauer aus Erfurt.
Ja, hallo.
Sie sind Paarberaterin, richtig?
Ja, das ist richtig.
Also eine Kollegin von Herrn Wacker. Und ich vermute mal, da das ja nur Ihr Beruf ist, glauben Sie auch dran.
Ja. Also ich möchte einfach gerne nochmal einen Impuls reingeben zu dieser Täter-Opfer-Konstellation, was angesprochen wurde. Ich versuche jetzt, wenn Paare zu mir kommen und der eine ist fest entschlossen, sich zu trennen, ist er ja einen großen Schritt weiter schon als der andere Partner, der das vielleicht auch in der Beratung zum ersten Mal hört, diese Entschlossenheit, sich zu trennen, und ist natürlich am Boden zerstört und sehr unglücklich. Und ich versuche dann den Fokus nochmal auf eine andere Sichtweise bewusst zu machen, ne? Um einfach zu sagen, der Partner ist sehr ehrlich und gibt sie frei. Und dadurch haben sie die Möglichkeit, einen Partner zu finden, der sie anders wertschätzt und mit dem sie ein anderes Leben aufbauen können und glücklich sein können. Zwar kommt das in dem Moment, erreiche ich den jetzt nicht so, dass er dann sagt, ja, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber es arbeitet ja und in der Rückmeldung bekomme ich dann oft, Informationen. Das hat mir geholfen, dieser Satz. Und ich habe das einfach in Ruhe nochmal anders bedacht.
Und das ist tatsächlich so, dass Sie diese große Entschlossenheit dann also auch schon dann erleben, dass Sie sagen, also eigentlich bin ich hier, ich habe meine sichere Entscheidung schon mitgebracht. Das Einzige, was ich will, helfen Sie mir, dass mein Partner das übernimmt. Also das ist so Ihre Erfahrung.
Ja, habe ich auch gemacht, genau.
Ja. Hm. Ah ja, hm.
Frau Ewert, Sie haben jetzt gerade zustimmend geschaut, als wir das hörten.
Ich finde es eine schöne Sichtweise auf jeden Fall.
Das wird der, von dem man sich trennt, vielleicht nicht unbedingt so sehen, ne? Oder vielen Dank, dass du dich von mir trennst. Jetzt
sagen wir mal
frei.
So, ich kenne wirklich kein einziges Paar, wo nach einer Trennung es den beiden nicht nach einer Zeit wieder sehr viel besser ging als vorher. Also man lernt einen neuen Partner kennen und kriegt endlich das Kind, was man sich gewünscht hat. Man wird endlich die 10 Kilo los, die man mal loswerden wollte. Man fokussiert sich endlich wieder auf seine Karriere. Ich finde diese Trennung als die größte Naturkatastrophe, das große Scheitern anzusehen. Ich glaube, damit ist niemandem geholfen. Und wir wollen mit diesem Buch dagegen wirken. Nicht, damit man ganz schnell abhaut bei jedem kleinsten Zwicken, aber ich glaube, genau diese Schwere daraus zu nehmen, dieses Zerstören, sich zu trennen, ist nämlich nicht zerstören den anderen, sondern wirklich jemandem die Freiheit geben, dass endlich er jemanden findet, der gut zu ihm ist. Deswegen mag
zumindest,
ich das.
Zumindest theoretisch, ja. Kerstin Brauer aus Erfurt, vielen Dank für diesen...
Nur ganz kurz noch, es gibt ja auch das Gute im Schlechten, auch wenn es im Moment nicht so bewusst ist. Ne? Hm. Und darauf zu kommen oder dahin zu kommen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Schritt.
Hm? Kerstin Brauer, Paartherapeutin in Erfurt, herzlichen Dank.
Darf ich da noch was zu nachtragen?
In aller Kürze, bitte. Wir haben noch viele Anrufer, ja.
Okay, ein Satz dazu. Diese Vorgehensweise würde mir, haben Sie ja vielleicht an meiner Frage gemerkt, meiner Vorgehensweise deswegen nicht entsprechen, weil es kommen zwei Leute zu mir. Ich habe die Verpflichtung, beide gleich ernst zu nehmen. Mhm. Und wenn ich mich jetzt auf die Seite schlage und sage, der gibt sie frei, bin ich parteilich, dann habe ich meinen Job verfehlt. Also meine Aufgabe ist zu sagen, Sie wollen das, Sie wollen das. Hier, was machen wir denn jetzt? Und nicht zu sagen, ja, da gibt's, also das kann, wenn man im Rahmen einer Verhandlung, vielleicht ist jetzt die Kollegin ja auch so gemeint, kann das mal auch ein Aspekt sein. Aber der darf auf keinen Fall in den Mittelpunkt rücken, sonst habe ich meine Neutralität verloren.
So, jetzt aber wirklich, Frau Brauer, herzlichen Dank. Ich wünsche ein schönes Wochenende noch. Und das ist genau der Moment, den Sie ja auch, Frau Ewert, beschreiben, glaube ich, in Ihrem Buch, den man immer wieder auch liest, tatsächlich das Gefühl von, also nach dem Schmerz der Trennung, erst einmal Freiheit, fast schon rauschhaft, oder? Wie war es eigentlich bei Ihnen, wenn ich so fragen darf, als Sie sich getrennt haben? War auch so ein Moment von, so, das tut zwar verdammt weh, aber jetzt bin ich näher bei mir selbst.
Ja, auf jeden Fall. Die Gefühle wechseln sich ab, ne? Von Schuld, von Trauer. Immer wieder denkt man sich, wacht man morgens auf und denkt, verdammt, ich habe es nicht geschafft. Warum haben wir das nicht geschafft? Auf der anderen Seite erlebt man so viel, was man vorher nicht erlebt hat. Wir beschreiben im Buch, Muskeln werden wieder beansprucht, die vorher in einer Beziehung verkümmert waren, ne? Also als Bild gesehen. Man fährt wieder mit dem Fahrrad durch die Stadt an Straßen, die man Jahre nicht gesehen hat. Man trifft alte Freunde wieder, für die man jahrelang keine Zeit hatte. Man lernt neue Freunde kennen. Es ist, man bewegt sich wieder und das hat für beide Seiten auch, kann was Rauschhaftes haben. Man nimmt die Welt wieder bewusster wahr, habe ich das Gefühl, wenn man jahrelang in Stagnation gelebt hat, ja.
Das ist ja dann eigentlich das Zeichen dafür, dass die Trennung richtig war, oder? In dem Moment, wenn man das so rauschhaft erlebt, oder?
Wird man es jemals wissen, ob die Trennung richtig war?
Das finde ich ein sehr schöner Satz. Das finde ich ein sehr schöner Satz. Wird man es jemals wissen? Das, genau.
Das ist der Punkt, oder? Man weiß es einfach nicht, aber man muss irgendwann vermutlich eine Entscheidung treffen. Das ist, glaube ich, wichtig, eine Entscheidung zu treffen, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Oder eben dann sich nicht entscheiden zu können. Sowas gibt es doch auch, Herr Wacker, bei Ihnen, oder?
Natürlich. Also das ist auch etwas, dass man über lange Zeit immer hin und her eiert. Also nicht nur schon vor der Paartherapie, sondern auch darin immer wieder ja und nein. Also der Sonderfall dieser ganzen Aktion ist natürlich die On-Off-Beziehung. Das ist sozusagen das Herumeiern zum Prinzip zu machen. Das macht man natürlich nicht freiwillig. Man nimmt sich das ja nicht vor, sondern das passiert. Aber das ist ja häufig so eine Dynamik, wo man also sehr häufig wirklich eher was in der Vergangenheit findet oder eher auch was in der Persönlichkeit. Und da muss man dann manchmal schon ein bisschen tiefer graben und muss man auch gucken, ob sich Menschen darauf einlassen. Das ist ja, ja auch immer eine Voraussetzung, selbstkritisch daran zu gehen.
Ach, darüber wollen wir reden. Vielleicht ist es ja auch ein Modell, was Sie durchaus pflegen und damit gar nicht so unglücklich sind. Rufen Sie uns an, 0800 ja. 2254 2254 0800 2254 2254 im Gespräch heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur geht es uns um die Frage Schluss machen, aber wie, wenn Paare sich trennen? Oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Wladimir Balzer herzlich willkommen und mit Laura Ewer, Journalistin und Buchautorin, mit einem Buch mit dem schönen Titel Schluss jetzt, von der Freiheit sich zu trennen. Außerdem Rüdiger Wacker ist Diplompsychologe und Paartherapeut. Wir reden über das Schlussmachen, aber das richtige Schlussmachen, wenn Paare sich trennen. Was sind Ihre Erfahrungen? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns auf Facebook oder schreiben Sie uns einfach eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und was wir bisher gelernt haben, dass wir uns nicht aussuchen, in wen wir uns verlieben, aber dass wir uns durchaus aussuchen können und sollten, mit wem wir zusammen sind und zusammen bleiben. Gegenseitige Anziehung scheint jedenfalls nicht unbedingt ausreichend zu sein, um tatsächlich jahrelange harmonische Beziehungen führen zu können. Und ich würde ganz gern einfach mal versuchen zu eruieren, Herr Wacker, was sind eigentlich aus Ihrer Erfahrung heraus tatsächlich die wichtigsten Trennungsgründe?
Also übergeordnet kann man sagen, alles hat irgendwie damit zu tun, dass es um Grenzen geht. An irgendwelchen Stellen werden Grenzen dauerhaft überschritten oder gefühlt überschritten. Es fehlt irgendwas. Das kann zum einen sein, dass die Grenze von Kommunikation, wie man so miteinander umgeht. Der andere unterstellt mir zum Beispiel immer irgendetwas. Ich weiß besser, was du denkst, als du. Also, nee, du meinst das ja so. Nee, du meinst das ja so. Und ich verteidige mich dagegen und sage, Moment, ich meine das anders. Nee, ich weiß genau, wie du das meinst. Das wäre so ein Beispiel, wie Grenzen überschritten werden können. Das Vertrauen kann verloren gehen. Das kann zum Beispiel dann sein, dass Nebenbeziehungen entstanden sind, um es mal freundlich zu sagen. Und dann ich nicht mehr weiß, ist mein Partner jetzt wirklich auf Tour oder ist er mit jemandem anderen zusammen? Das wäre eine weitere Variante, also dass das Vertrauen verloren geht. Angst, mit dem Partner Dinge zu besprechen. Also wenn ich zum Beispiel merke, immer wenn ich bestimmte Themen auf den Tisch bringe, dann läuft der andere weg, hat keine Ohren oder wird wütend. Dann muss ich ja vielleicht mehr Angst haben. Nee, da will ich jetzt gar nicht mehr drüber reden, das ist ja so. Also alles, was so darin geht, dass ich spüre, dass meine Bedürfnisse, die ich in der Partnerschaft brauche, also Minimalbedürfnisse, wenn ich das dauerhaft merke, dass das nicht erfüllt wird, dann sind das Alarmsignale, wo man wirklich mal nachspüren sollte und vielleicht externe Hilfe aufsuchen sollte oder zumindest mit anderen drüber reden sollte.
Gibt es denn auch Faktoren, die vielleicht außerhalb dieser Beziehung liegen? Ich sag mal so moralische Vorstellungen, gesellschaftliche Perspektiven, eine politische Haltung. Ich meine, wir leben ja in einer zunehmend gespaltenen Gesellschaft, auch was politische Perspektiven angeht. Sind das auch Gründe, sich zu trennen?
Also in dieser klaren Form habe ich das so nicht gehört. Man müsste auch da wieder sagen, wenn ich merke, das geht jetzt so über meine Grenze, wenn jetzt einer zu weit rechts oder zu weit links bestimmte Ansichten vertritt, wo ich denke, also da möchte ich mein Leben lang nicht mehr Zeit mit verbringen. Wenn das so bleibt, dann ist das so ein großer Wertekonflikt, den wir hier nicht gelöst kriegen können. Dann ist das sicherlich auch, geht das zeigende Zeichen möglicherweise auch Richtung Trennung, ja.
Denn der intellektuelle Austausch ist ja, glaube ich, zentral für eine gute Beziehung, oder?
Der gegenseitige Austausch, der muss nicht nur intellektuell sein, der kann körperlich, seelisch, geistig, philosophisch,
sexuell sein. Man muss sich was zu sagen haben.
Man muss sich was zu sagen haben, genau.
Man muss Themen haben.
Genau, man muss Themen haben und das ist ja schon ein zentrales Thema. Und wenn das so sehr aneinander vorbeigeht, das immer nur auszuschweigen, das wird dann möglicherweise schwierig, ja.
Gibt es noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was Trennungsgründe angeht?
Da führe ich keine Statistik drüber, kann ich nichts zu sagen, außer Vorurteilen, die ich kenne und da habe ich nichts mit zu tun, weiß ich nicht.
Frau Ewert, was ist Ihre Erfahrung oder auch das, was Sie im Laufe des Buchschreibens mitgenommen haben? Was sind eigentlich tatsächlich heutzutage, vielleicht auch bei der jüngeren Generation, Trennungsgründe?
Also mein Wunschtitel für das Buch war eigentlich, wir müssen reden.
Ach super.
Das toll. Wollte der Verlag nicht. Mhm. Nicht nur, weil dieses Gespräch, das Trennungsgespräch oftmals mit diesen Worten beginnt, sondern auch, weil ich glaube, dass das eines der größten Probleme ist. Wir reden zu wenig, wir trauen uns zu wenig zu reden. Wir haben Angst, den anderen zu verletzen. Uns sind Dinge peinlich, schambehaftet. Also ein ganz großes Thema für Trennung, bei Trennung ist natürlich Sex oder der nicht stattfindende Sex, der in langfristigen Paarbeziehungen sehr oft zum Erliegen kommt. Es gibt eine US-Studie, die sagt, dass die meisten Paartherapien deswegen angefangen werden. Und da gibt es einen ganz blöden Teufelskreis von, es gibt keinen Sex mehr. Er denkt, sie will nicht, weil er nicht gut genug ist. Und sie denkt, oh Gott, ich bin vielleicht frigide, weil das wurde mir immer eingeredet und eigentlich darf ich ja sowieso keinen Spaß beim Sex erleben, denn ich bin ja eine Frau und so weiter. Also da gibt es so ganz große Probleme. Dann gibt es, das wird ja Gott sei Dank besser in unserer Generation oder die Jüngeren gehen da schon anders mit um. Dann gibt es die Unzufriedenheit so nach Familiengründung. Was hatte ich eigentlich für Vorstellungen davon in meiner Mutter- und Vaterrolle? Haben wir eigentlich darüber gesprochen, wer jetzt aufsteht mit dem Kind und bringen die Eltern tatsächlich jeden Abend abwechselnd die Kinder ins Bett? Dann gibt es viel zu große Erwartungen. Die romantische Liebe, wie sie sich entwickelt hat, ist heute, muss so viel aushalten. Ne? Es muss immer Sex geben. Also man muss aber trotzdem sich ganz nah sein und sich versorgen. Sex und Nähe, das schließt sich so ein bisschen aus. Mhm. Man muss eine Familie haben, die muss gesund sein, die muss schön sein, die muss schlau sein. Der Partner, der muss einem Selbstbewusstsein bringen. Man will sich in ihm entwickeln, aber er soll sich bitte nicht so weiterentwickeln. Genau. Ja. Dann gibt es natürlich Todesfälle in der Familie. Mein Vater stirbt und plötzlich merke ich, sag mal, was will ich eigentlich vom Leben? Ja? Ein Kind stirbt, was will ich eigentlich vom Leben? Ich glaube, das sind so die Gründe.
Das sind ja wahnsinnig viele Faktoren, die für das Gelingen einer Beziehung wichtig sind.
Das ist ja auch ein Leben, was wir führen mit wahnsinnig vielen Faktoren. Das gehört ja alles dazu.
Gibt es auch so etwas wie, weil man sagt, okay, Beziehung ist Arbeit, ne? Das sagt man ja oft genug. Man muss eine Beziehung am Leben erhalten, man muss auch reden. Gibt es auch die Gefahr vielleicht, ich weiß nicht, Frau Ebert, vielleicht auch die Frage an Sie, eine Beziehung zu zerreden, dass man einfach zu viel über alles spricht? Man will doch auch ein paar Geheimnisse noch behalten. Man will ja auch nicht alles wissen über den Partner.
Absolut. Und da, auch da sind wir wieder beim Sex. Ich glaube, es gibt die Theorie, dass man ein Sexleben auch noch nach 15 Jahren Beziehung haben kann, wenn man es schafft, Nähe und aber gleichzeitig auch Distanz zu haben. Also wirklich, geheimnisvoll zu sein. Und damit meine ich nicht, den schwarzen BH rausblitzen zu lassen, sondern wirklich nicht alles voneinander zu wissen. Was macht der andere jetzt gerade? Muss ich doch gar nicht wissen, ob der jetzt irgendwie beim Fußball ist oder beim Kochkurs. Ist doch wurscht. Und das Zerreden, ich bin so ein bisschen dagegen, die Beziehung als Arbeit anzusehen, weil das nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Mythos. Das würde ja bedeuten, wir könnten auf der Straße zwei Menschen zusammencasten und sagen, wenn die nur genügend arbeiten, dann wird das schon was.
Die verhandeln das dann aus.
So. Ja, wir haben einen Paartherapeuten aus Berlin, den Ralf Kohn, interviewt für unser Buch, der sagt, es ist Arbeit, die sich nicht als solche anfühlt. Und ich glaube, es ist etwas, was schwer ist, nämlich über seine Gefühle zu reden. Ja, und auch Arbeit ist manchmal schwer. Das ist die Parallele. Aber ansonsten darf Liebe keine Arbeit sein, bitte.
Ja, darf ich das zu dem Zerreden? Das Problem ist übrigens, wenn ich den Titel noch ergänzen könnte, also wir müssen reden und zuhören. Mhm. Weil das Problem ist nämlich, bei vielen Paaren ist das Problem nämlich nicht unbedingt das Reden. Die reden sich gegen die Wand, bis der Arzt kommt. Ich habe das schon mal so beschrieben, dass ich sage, so wie ich sie jetzt gerade in den ersten 10 Minuten hier erlebe, habe ich das Gefühl, es fehlt eigentlich nur noch PowerPoint, dass jeder, wenn er so redet, eigentlich seine Argumente nochmal visualisiert.
So rhetorische Duelle, die man sich
da rhetorische Duelle, sie haben zwei wunderbare Redner, die also brillant sind und man könnte es wirklich mit stenografieren oder aufzeichnen. Schade nur, sie haben zwei Redner, nur leider keinen Zuhörer mehr. Also das Zuhören ist eine Kunst für sich, dass ich also anders als jetzt in, was weiß ich, irgendwelchen Pöbelshows, dass ich im Prinzip, wenn Menschen reden, dass ich so lange eigentlich nur den Mund halte und schweige, bis ich was sagen kann, ist ja was anderes, Schweigen ist ja was anderes als Zuhören, sondern dass ich wirklich für den Zeitraum, wo ich gerade mal nichts sage, mal gucke, was meint der andere eigentlich und auch mal nachfrage, also mich in die Partien des anderen zu stellen und worum geht es hier gerade. Also das ist noch mindestens genauso wichtig.
Ja. Am Telefon ist Christine Sopko aus Eisenach. Schönen guten Morgen, ja, Frau Sopko.
Könnt ihr mal bitte Musik ausmachen?
Ja. die Kinder oder die Enkelkinder?
Ganz
oder?
Lange schon.
Ja, ist Party da bei Ihnen.
Jemand macht Musik.
Abseits vom Radio.
Sie haben auch schon eine Weile gewartet. Vielen Dank für die Geduld.
Das war auch trotzdem interessant. Nur ein bisschen anstrengend. Weil ringsrum
das sind immer noch, sind
zwei
das die,
Menschen sind am Feiern.
Sind das die Enkel, wenn ich fragen darf? Oder?
Nein, das ist mein jüngster Sohn und ein Freund, den ich jetzt
Party.
Gerade adoptiert habe. Und so,
also
gut. Wirklich adoptiert, also mit
emotional adoptiert, ja.
Ja, genau.
Was ist Ihre Erfahrung, Frau Sopko?
Ja, ich habe, denke ich, einiges weiterzugeben. Ich werde im Juli 72 Jahre alt, habe meinen gewesenen Mann, habe ich manchmal gesagt. Ex-Mann fand ich immer ein bisschen blöd. Wir haben uns kennengelernt mit 16 und 17 Jahren in der Tanzstunde und irgendwann dann tatsächlich geheiratet. Und was die Sache erschwert hat, also wir kommen aus Jena und ich bin jetzt in Eisenach gelandet, weil da die meisten Enkel waren und drei meiner Kinder. Und ja, im Pfarrhaus zu sein. Also er hat Theologie studiert, ich durfte mich dann zu Westzeiten Gemeindepädagogin nennen. Ziel der Ausbildung war aber damals Gemeindehelferin und das hat vieles, also in dem Wort, das Wort war Programm, sag ich mal, Mädchen für alles, obwohl ich ja auch eine Fachschule praktisch besucht habe mit allem was drum und dran, eine sehr gute Ausbildung. Und eigentlich zwei Menschen, die mit dem Wort umgegangen sind, die auch bei anderen Leuten zugehört haben, aber das bei sich selber dann nicht so richtig hingekriegt haben. Vor allem, weil es ja schleichend verläuft. Und ich habe in meiner Abschiedspredigt in dem Ort, wo wir uns getrennt haben, das war Tiefnord an der Werra, habe ich gesagt, es kam Sand ins Getriebe, aus dem Sand wurden kleine Steinchen. Und irgendwann waren es Felsbrocken, die sich nicht mehr aus dem Weg räumen ließen. Mhm. Aber es war ein sehr, sehr schmerzlicher Prozess. Und ich war nicht diejenige, die es initiiert hat, obwohl viele gesagt haben, warum Freunde dann oder Freundinnen, warum hast du denn nicht mal und so weiter, end oder weder gesagt. Und dann hat es noch 3 Jahre gedauert, bis wir uns wirklich getrennt haben, also bis wir dann geschieden wurden. Also er hat es sich auch nicht leicht gemacht. Und dieser Fokus im Pfarrhaus zu sitzen und von alle erwarten, viele haben dann gesagt, was, ihr trennt euch? Wir haben doch immer gedacht, ihr kriegt das so gut hin. Also natürlich nach außen.
Das heißt, von außen wurde Ihnen da schlechtes Gewissen gemacht auch, ja?
Oder? Nee, es sah von außen für viele so aus, als würden wir das super gut alles machen mit 4 Kindern und beide arbeiten und für Mitmenschen, für Menschen und aber auch halt, man ist im Pfarrhaus eigentlich immer im Dienst. Früher jedenfalls war das so. Und das hat man sich dann selber höchstens gemacht. Also das war, im Nachhinein war es so natürlich. Das kann ja nicht sein. Und natürlich ist es heute vielleicht dann auch, Gott sei Dank, ein bisschen anders. Muss es ja die Frau dran schuld sein und das größte Argument war dann bei manchen, ich habe das Bett verweigert, die ehelichen Pflichten nicht erfüllt.
Das kam von außen?
Das kam von außen dann.
Das ist eine Frechheit eigentlich, oder?
Ja, natürlich.
In welchem Jahr war das?
Bitte?
In welchem Jahr war das? Also wie lange ist das her?
Also das war in den geheiratet haben wir 68 und waren am Ende 30 Jahre verheiratet.
Okay.
Also so Ende 90er Jahre, aber ja, auf dem Dorf und mit diesem moralischen Druck, der da irgendwie immer da ist. Die Kinder dürfen nichts anstellen und die Frau muss immer geputzte Fensterscheiben haben und den Garten in Ordnung halten und so solche Dinge.
Hat da die Gemeinde auch den Pfarrer versucht zu verteidigen oder?
Nee, natürlich. Als es dann öffentlich gemacht wurde, als es dann im Dorf rum war sozusagen, da war das dann so, naja, das muss ja, also bei vielen, ich bin eine Zeit lang durch das Dorf gelaufen wie ein Persona non grata, weil ich dann wusste, die wissen das und keiner hat mich aber daraufhin angesprochen, bis auf eine einzige Frau, die selber sich, sie hatte sich aber getrennt, eine ältere, ganz nette, die auch im Chor war und so, da bin ich auch oft hingegangen und ich habe das vorhin schon ihrer Kollegin am Telefon gesagt, bei der ich zuerst war, es hat ich habe lange, lange gebraucht mit diesem Warum und habe es nur am Ende geschafft, dass ich nicht wirklich noch mehr im Loch gelandet bin, als ich irgendwann mal saß, mit vielen, vielen guten Freunden. Es gab vor allem ein befreundetes Ehepaar, auch Pfarrersleute, zwei Dörfer weiter. Da konnte ich immer anrufen bei Ulrike und Weihnachten am ersten Feiertag hinfahren, weil das gerade dann so die erste akute Phase war, gerade in der Weihnachtszeit, kurz vorher. Und ja, sonst, ich denke, man braucht dann wirklich eben auch wiederum Menschen, mit denen man reden kann. Dass man sich nicht alleine den Kopf zergrübelt und zermattert. Und ich habe es auch, also einer meiner Söhne, ich habe eine Tochter, drei Söhne, der Älteste, der hat immer, der war, die waren irgendwie alle mehr bei mir dann. Wir haben in einem Haus dann zusammen gewohnt, als wir aus dem Pfarrhaus ausgezogen sind. Ja, du musst es doch jetzt mal gut sein, du kannst doch nicht hier. Ich habe also es hat auch drei Jahre gedauert, bis wir, und dann wirklich, das hatte ich glaube ich gerade schon gesagt, und ich habe für mich auch eigentlich 3 Jahre gebraucht, bis ich aus dem Loch wieder rausgekrabbelt bin, und da habe ich ein schönes Bild gefunden. Ich war auch in Mathematik ganz gut, nicht nur mit in Deutsch, habe bei Zeichen noch technische Rechner nebenbei gelernt. Eine Parabel ist mir da so in den Sinn gekommen, wie eine Fallgrube. Also ich rutsche ab, halte mich irgendwo an einem Ast gerade noch so fest und habe jetzt 2 Möglichkeiten. Ich könnte versuchen, wieder hochzukrabbeln, dann bin ich wieder da, wo ich vorher war. Oder ich lasse mich langsam runter bis an den tiefsten Punkt der Parabel, ruhe mich da eine Weile vielleicht aus, gehe in mich, was auch immer man sich da so vorstellen kann.
Und jetzt haben wir leider ein technisches Problem. Ah, wie schade. Frau Sopko, wir hören Sie jetzt leider gar nicht mehr. Jetzt sind Sie ganz verschwunden. Christine Sopko in Eisenach?
Ja, ich bin noch da.
Frau Sopko, wir hören Sie wunderbar und ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken für das, was Sie uns berichtet haben. Wir haben noch sehr, sehr viele Anrufer, würden gerne noch ein paar zu Wort kommen lassen. Herzlichen Dank für diese sehr beeindruckende Geschichte und viele Grüße auch an die Akteure da im Hintergrund. Da ist ja einiges los bei Ihnen am Wochenende offenbar. Ja. Frau Sopko, herzlichen Dank für diesen Anruf und am Telefon ist Joachim Schwarz aus Bielefeld. Schönen guten Tag, Herr Schwarz.
Hallo. Ja, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Danke fürs Warten. Was ist Ihre Erfahrung?
Ich bin zweimal getrennt, habe zweimal 11 Jahre mit einer Frau verbracht oder verheiratet gewesen und habe aus beiden Ehen 4 Kinder gehabt. Und bin jetzt seit 7 Jahren ungefähr alleine. Und was ich einfach interessant fand, war jetzt in dem Kontext, dass ich eine Formulierung gesehen habe bei, ich glaube, Familienfürsorge war das. Die sagten, und das mal so ein bisschen tiefer zu betrachten, es ist schwieriger, eine lange Beziehung oder eine lange Ehe mit jetzt Kindern zum Beispiel auch zu trennen, als an sich selbst nochmal auch zu arbeiten. Und das fand ich eine sehr interessante Einblick darüber, weil wir ja als Individuen sozusagen eigentlich immer nur vor uns selber stehen.
Und das haben Sie vermisst, dass Sie an sich selber arbeiten konnten, nach den Trennungen, oder?
Nee, das war eigentlich schon mein Kontext von Anfang an, dass man eigentlich nur an sich selber arbeiten kann. Dass man nicht an dem anderen arbeiten kann, sondern dass man an sich selber arbeiten muss, um da überhaupt eine Entwicklung zu sehen. Man kann den anderen nicht verantwortlich machen für irgendwas.
Genau, das haben wir vorhin auch schon gehört. Joachim Schwarz, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und am Telefon ist Kathleen Kuschnereit aus Grünow bei Prenzlau im Nordosten von Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, einen schönen Samstag, guten Morgen.
Ebenso. Was ist Ihre Erfahrung?
Ja, ich wollte mal einen ganz anderen Aspekt mal noch mit reinbringen, den gesellschaftssozialen Aspekt, den ich so beobachte. Also ich bin 46 Jahre oder werde es und ich bin in der DDR groß geworden, also dort sozusagen 16 Jahre sozialisiert. Und ich habe halt erlebt, sage ich mal, dass man auch insgesamt gesehen mit Beziehungen ganz anders mittlerweile umgeht. Also ich habe das, wie gesagt, ganz anders erlebt in meiner frühkindlichen Phase und dann auch im Erwachsenwerden sozusagen und bin also sehr familiär groß geworden, ne? Und habe aber selbst dann tatsächlich ganz anders gelebt, ne? Habe ein Kind alleine großgezogen, also sozusagen im Kapitalismus ja dann, ne? Und habe dann auch ziemlich schnell die Trennung vollzogen, weil mir das alles so nicht passte mit dem Vater der Tochter. Und ja, das war ein ganz anderes Leben dann, als mir eigentlich ja auch tatsächlich vorgelebt wurde, ne? Und ich merke halt auch, dass so insgesamt wir so, glaube ich, auch so innerhalb der Gesellschaft jetzt hier so in Deutschland, also ich spreche jetzt tatsächlich nur mal so von Deutschland, ja, ich finde schon ganz anders mit den sozialen Beziehungen insgesamt umgehen. Ne? Das ist so meine Erfahrung.
Ist das jetzt eine positive Erfahrung, dass Sie sich befreit haben und einfach sozusagen Ihr eigenes Leben leben, oder sind das auch die Schwierigkeiten, die Sie jetzt meinen?
Ich meine dadurch auch die Schwierigkeiten. Also ich empfinde eher, sage ich mal, wie auch Ihr Kollege da oder Ihr Gesprächspartner da auch sagte, dass eben durch diese Art, wie wir leben, eben auch eine soziale Spaltung stattfindet. Ne? Dass man doch schneller auseinanderrennt. Ne?
Ja, dass man schneller auseinanderrennt als früher.
Ja. Das empfinde ich schon, ne? Also wir haben es leider nicht geschafft, das Kind gemeinsam großzuziehen, ja. Und ich habe das mit Hilfe meiner Familie und vielen, vielen Freunden geschafft und habe mir auch ein zweites Kind sozusagen gar nicht gegönnt mit meinem Partner, mit meinem Ehemann, mit dem ich jetzt zusammenlebe. Aus auch tatsächlich finanzieller Sicht, ne? Kinder sind ja auch sehr teuer, muss man ja mal so sagen, ne? Es kostet ja alles viel Geld. Und das war zum Beispiel in der DDR anders, ne? Also meine Eltern haben sich darüber keine Gedanken gemacht, ein zweites Kind zu bekommen. Das war finanziell möglich, ne? Und das ist ja, heutzutage ist ja ein Kind schon ein großes Problem werden, wenn keine guten Einkünfte erzielt werden, ne?
Ich finde das
schon schade.
Ich finde zwei Sachen ganz interessant bei Ihrer Geschichte. Einmal Ihre Empfindung, dass wir uns heute viel schneller trennen. Die Statistik sagt, das ist nicht so. Also die Scheidungszahl nimmt ab, die Zahl der Eheschließungen steigt in den letzten Jahren. Trotzdem ist das Gefühl da. Keine Ahnung, woher es kommt. Ist ganz interessant. Und dann, was Sie sagen, ne, das Leben als Alleinerziehende und man muss sich Kinder leisten können. Was mich oder was uns als Autorin des Buches sehr überrascht hat bei der Recherche, ist, dass 90% der Kinder in getrennten Familien bei der Mutter bleiben. Wenn man in Berlin wohnt, dann ist man in so einer Blase, da gibt es viel öfter das Wechselmodell als im Rest von Deutschland. Das ist ganz interessant. Und diese alleinerziehenden Mütter, die haben ein großes Problem und das heißt Geld.
Genau, das war auch für mich ein sehr großes Problem. Ich habe in Berlin gelebt in dieser Zeit, ne? Bin jetzt erst aufs Land gezogen und mit meinem Mann und das war für mich ein großes Problem. Ich konnte mit meiner Tochter tatsächlich, ich hatte eine leitende Position, ich habe eine der größten radiologischen Praxen in Berlin mit aufgebaut in diesen Jahren, ja. Und ich konnte mir keinen Urlaub gönnen. Ne? Mhm. Es war nicht möglich. Ich musste zu meinem Vater nach MacPom aufs Grundstück fahren und das Jahr für Jahr, um dort Urlaub zu machen, also eine Flugreise oder nur auch mal in den Harz oder so. Das war nicht möglich.
Nichts gegen MacPom, aber.
Aber wenn man mal weiter weg will, haben Sie Ihren Ex-Mann versucht ranzuziehen finanziell?
Also er hat Unterhalt bezahlt, das hat er wirklich genau bis zum 18. Geburtstag unserer Tochter, aber mehr war da auch nie drin. Die
das ist ja auch nicht so viel, ne? Muss man auch mal sagen.
Der Unterhalt, ja, das reicht ja dann oft trotzdem
das
nicht.
Das waren 200 Euro, die ich bekommen habe. Ne?
Da kommt man nicht
und
weit.
Es war wirklich, und das ist wirklich auch das Thema, deshalb auch mal dieser sozialgesellschaftliche Aspekt, deshalb wollte ich auch unbedingt anrufen, dass man das auch mal formuliert. Ne, das kommt zwar politisch auch teilweise tatsächlich ja auch rüber, wenn man die Nachrichten tatsächlich verfolgt, ne? Und ich interessiere mich sehr für Politik. Ich bin sehr politisch aufgewachsen in der DDR. Meine Eltern waren sozusagen und meine Großeltern und auch die Künstler in unserer Umgebung waren Revoluzzer sozusagen. Also ich bin da schon auch, so ein kleiner Revoluzzer ist da auch in mir. Und diese Ungerechtigkeit, die man ja auch tatsächlich dann so oftmals empfindet, die ist auch wahrhaftig. Die ist nicht nur, Das ist nicht nur ein Gefühl, es ist auch tatsächlich so.
Ja,
ne?
Aber Sie haben sich ja vermutlich jetzt nicht aus sozialen Aspekten heraus getrennt, sondern tatsächlich aus emotionalen Aspekten, weil dann die Beziehung nicht funktioniert hat. Haben Sie dann im Nachhinein sozusagen auch gedacht, die Trennung war tatsächlich ganz praktischerseits einfach schwierig, hatte solche Folgen, wie ich sie jetzt eben sozusagen spüre?
Das war mir damals nicht klar, ne? Dass ich also, sag ich mal, finanziell dann in solche Querelen komme und ohne Familie und Freunde.
Das sollte auch keine Rolle spielen in dem Moment, ne, wenn man sich
genau,
trennt.
Genau, das
ne?
hat für mich auch keine Rolle gespielt, weil für mich galten andere Werte, wie man ja heute auch so schön immer formuliert. Ne? Für mich war halt wichtig, ich wollte diese Zugewandtheit zum Kind, die erfuhr ich nicht mit dem Vater, ne, meiner Tochter. Wir kamen auch tatsächlich, ohne das jetzt böse zu meinen, aber das ist ja oft, wird ja oft auch beschrieben, wir kamen schon auch aus anderen sozialen oder sagen wir mal aus einer anderen Bildungsschicht. Ja, also meine Mutter hat Abitur, mein Vater hat studiert, ich leider nicht. Ja, da ist bei mir, das war alles ein bisschen, ich bin ja mit 16 aus der Schule, 89, also ich bin dieses so, also dieses 73er Kind, ne, dieses, ich will jetzt nicht sagen Wendeopfer, um Gottes Willen, wir haben gejubelt, als die Mauer fiel. Es war für mich das absolut größte Erlebnis in meinem Leben mit, ja. Und aber wenn auch tatsächlich diese Bildungsschicht nicht so passt, ne, dann ist auch partnerschaftlich da oft dann, eben wenn dann auch Kinder da sind, Probleme da, ne?
Hat sich das gezeigt in den Themen, die Sie nicht besprechen können oder Missverständnissen oder verschiedene
genau.
Blicke auf die Welt, oder?
Genau, das schon mal alleine, ne? Also da war dann eine große, weil ja auch dann tatsächlich ja der Westen sozusagen offen stand, 98 schon dann, ne? Da war auch viel, also sehr großes materielles Interesse. Ich hatte ganz andere Interessen. Mir war wichtig, wie wir dieses Kind großziehen. Ich wollte möglichst viel, ich habe zum Beispiel immer mit ihr Hochdeutsch gesprochen in den ersten 4 Jahren, weil ich nicht wollte, dass sie so mega krass Berlin hat wie ich. Ja, ich gebe mir jetzt hier auch
schade.
Aber es ist doch sehr charmant.
Sie lebt jetzt seit anderthalb Jahren in Ägypten, ist da auch verliebt in Journalisten, lebt da ihr Leben und spricht Hochdeutsch. Ne? Ja. Also ich habe so bestimmte Kriterien gehabt, die mir sehr wichtig waren, um sie sehr frei und sehr locker großzuziehen und auch tatsächlich diese sogenannte Freiheit, die wir ja dann auch hatten, dann auch in mein Kind zu integrieren.
Frau Kuschnereit, was Sie sagen über die Unterschiede auch, vielleicht was die soziale Schicht angeht, was den Bildungshintergrund angeht, das ist ja in Deutschland immer wieder zu beobachten, dass ja eigentlich soziale Schichten unter sich bleiben, ne? Und dass Menschen eigentlich mehr oder weniger in derselben sozialen Schicht auch heiraten. Manchmal gibt es vielleicht auch andere Beispiele. Wie ist eigentlich, Rüdiger Wacker, Sie als Paartherapeut, erleben Sie das auch, dass man sich eben auch trennt, weil einfach der soziale Hintergrund zu unterschiedlich ist?
Also so offen wird das natürlich nicht unbedingt verhandelt, aber es kann durchaus sein, dass es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr passt. Vielleicht geht das dann noch, im Studium ging das vielleicht noch, aber wenn der eine dann vielleicht dann doch Arzt geworden ist und der andere oder Ärztin und der andere dann doch auf einem anderen andere gesellschaftliche Schicht angehört, dann kann das natürlich auch ein Faktor sein. Vielleicht darf ich da noch eine Sache zu sagen, Frau Kuschnereit gerade gesagt haben über die Rahmenbedingungen, in denen das stattfindet, die sozialen Bedingungen. Das ist ja nicht nur nach der Trennung. Aus meiner Erfahrung ist es auch schon vor der Trennung ist es so, dass das Ganze findet ja in einem sozialen System statt, zum Beispiel die gesamte Arbeitswelt. Also ein Kollege hat das mal geschrieben, dass man im Prinzip über 50% der Paartherapien streichen könnte, wenn es familienfreundlichere Arbeitsplätze gäbe. Ja. Also das sind ja auch schon Bedingungen, die das Ganze dann schwierig machen.
Also ganz praktische Probleme, Alltagsprobleme, auch soziale Unterschiede. Laura Ewert?
Wir haben, es gibt ganz interessante Zahlen. In Deutschland verdienen 63% der Frauen zwischen 30 und 50 unter 1.000 Euro. Das muss man sich mal vorstellen, wie die sich trennen sollen, wenn die dann noch Kinder haben. Die Frauen, die mit ihren Kindern alleinerziehend sind, sind super oft vom Armutsrisiko betroffen, wie kaum eine andere Gruppe. Warum der Gesetzgeber die Ehe besser besteuert als die Alleinerziehenden, ist eine große Frage.
Zumal Alleinerziehende ja wirklich auch armutsgefährdet sind, das wissen wir.
Ja, eben. Und genau, also eine Frau oder es sind ja gerade die Frauen, die meist weniger verdienen, wenn die in der Großstadt eine Wohnung finden sollen, dann sind die arm dran. Also das kann man dann schon fast als Zwangsehe bezeichnen, wenn man sich aus finanziellen Gründen nicht trennen kann. Deswegen ist der soziale Aspekt wirklich sehr wichtig.
Frau Kuschnereit, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für den Anruf und für Ihre Erzählung. Und ich wünsche noch ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute für Sie alle.
Dankeschön, danke. Dankeschön. Tschüss. Also, Journalistin, Buchautorin Laura Ebert mit dem Buch Schluss jetzt von der Freiheit, sich zu trennen. Und Rüdiger Wacker ist bei uns, Paartherapeut in Essen. Wir reden über das Schlussmachen in Beziehungen. Wir reden natürlich auch über Gründe fürs Schlussmachen. Das könnte ja zum Beispiel auch Untreue sein. Am Telefon ist Natalia Kowalczyk aus Berlin. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Guten
hallo.
Tag.
Ach,
ja.
Das ist aber schön.
Ja.
Los. Das ist natürlich auf eine Art aus meiner eigenen Erfahrung die Überlegungen oder so, aber so viel möchte ich darüber gar nicht sprechen, sondern eben diese Frage in den Raum stellen, weil ich denke, dass Treue ist natürlich wahrscheinlich ein häufiger Grund, eine Beziehung zu beenden.
Also Untreue, meinen Sie?
Ich würde gerne Treue oder Untreue, genau. Und ich würde gerne die Frage stellen, was Treue bedeutet, weil ich denke, dass sie bedeutet sexuelle Ausschließlichkeit dem Partner gegenüber, aber nicht, dass man nicht lügt oder dass man aufrichtig mit Dingen umgeht. Also, dass,
also eine offene Zweierbeziehung kann funktionieren, meinen Sie?
Ich will das gar nicht so, so einseitig formulieren. Ich meine nur, dass...
Dass man den Begriff weiterfassen muss, meinen Sie? Dass man den ruhig weiterfassen sollte? Nicht nur auf, nicht auf das Sexuelle beschränken?
Genau. Und dass es nicht heißen soll, dass es okay ist, zu lügen. Aber Hauptsache, man bewahrt eine sexuelle Ausschließlichkeit oder man bewahrt den Anschein.
Also doch das Sexuelle. Also Sie meinen, sexuelle Ausschließlichkeit muss nicht sein für eine funktionierende Beziehung, aber die emotionale Treue muss.
Das ist
muss
so eine Frage. Genau, und sein. Der Umgang und der aufrichtige Umgang mit dem, was da ist und woher das rührt.
Frau Ebert, wie sehen Sie es?
Super interessant. Ich finde zum Beispiel, sexuelle Untreue ist kein Trennungsgrund, unbedingt. Aber das andauernde Lügen ist unbedingt ein Trennungsgrund. Und die Frage, wo fängt Untreue an, finde ich sehr interessant. Fängt die dabei an, wenn man einen Freund oder eine Freundin hat, der man 3 SMS am Tag schreibt? Oder ist es ein Tinder-Konto anzulegen? Sexuelle Untreue kann, das hatten wir vorhin schon mal, eine Beziehung wieder aufpeppen. Ich finde, sie kann auch so gestaltet werden, dass man den anderen nicht verrät.
Mhm. Wobei, da sind wir genau wahrscheinlich wieder bei dem, was wir soeben schon mal hatten, dass das man gucken muss, wie kommt man da ins Gespräch. Man kann das ja nicht voraussetzen und sagen, jetzt gucke ich mal in dem Wörterbuch oder in dem Buch nach, da steht doch was. Oder der Therapeut hat das und das gesagt, das ist Untreue oder das ist Treue, sondern das ist natürlich ganz notwendig, wir müssen reden. Also da muss man sagen, du, für mich ist das so, das ist für mich diese Beziehungsgrenze, da wird gerade was überschritten und für mich nicht. Also das, wenn man das nicht austauscht und das einfach so voraussetzt, kann das sehr schwierig werden.
Aber also sollte man von einem Seitensprung gleich erzählen?
Weiß ich nicht. Da muss man ja
sagen, Sie sind Paarberater, sage ich.
Ja, ich wüsste gern alles, aber da muss man gucken, was sind die Vor- und Nachteile. Wenn das jetzt wenn jemand zu mir kommt und mich das fragt und sagt, ja, dann frage ich ja, okay, war jetzt eine einmalige Sache, dann werde ich mit dem anderen besprechen, was sind die Kosten dieser Sache und was ist der Nutzen? Also die ethische Norm, die kann ich nicht liefern. Da muss der andere sagen, ich kann da mein Leben lang mit leben, für mich ist das in Ordnung. Oder er kann sagen, ja, vielleicht wird das echt schwierig, wenn ich da doch so eine Leiche im Keller habe. Aber da finde ich Gesprächspartner und nicht jemand, der einem die Normen vorgibt. Direkt.
Ja, Frau Kowalczyk?
Wenn ich da noch was dazu sagen kann, das meine ich, wir haben irgendwie innerlich so eine so etwas mitgekriegt in unserer Idee, wie eine Beziehung aussehen soll, dass eben das, dass jemand untreu war, etwas ist, was alles kaputt machen kann. Und dass man sich, ne, ich rede davon, dass man nicht die innere Kapazität hat, das auszuhalten und sich das sich mal anzuschauen, woher das rührt und was sind die neuen Türen, die das aufmachen kann.
Dass man das nicht einfach voraussetzt.
Sondern dass das so eine Bombe sein kann, die alles kaputt macht, was da war.
Das ist so einfach gesagt, ne? Also wenn der andere konfrontiert wird mit Untreue, da muss man erstmal schlucken.
Wobei, also das ist auch meine Erfahrung, dass viele, vielleicht sogar die meisten sagen, also wenn sie mich früher gefragt haben, bevor diese Affäre war, ich wäre weg gewesen. Das lasse ich mir nicht bieten. Und jetzt staune ich über mich selbst, dass ich noch hier sitze. Also das ist gar nicht selten, dass man dann auf einmal nochmal Update macht und sagt, nee, also irgendwie ist hier doch noch was. Also genau wie Sie, Frau Kowalczyk, sagen, das muss wirklich nicht das Ende sein, sondern man muss gucken, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, die ich hier habe in dieser Beziehung, wo wird hier was überschritten? Und wenn ich da noch einen kleinen Aspekt dranhängen darf, so früh wie möglich in der Beziehung über Störgefühle, über wo sind Grenzüberschreitungen, Lügen, was auch immer, weil natürlich kommen zum Paartherapeuten die Leute entweder um 3 Minuten vor 12 oder 2 Minuten nach 12 und mir wäre es natürlich manchmal lieber, wenn die um 11:30, also Sie meinen, also bildlich jetzt gesprochen, nicht kurz vor Toreschluss, sondern wenn die sozusagen kommen, solange noch mehr möglich ist. Also so früh wie möglich ins Gespräch gehen und nicht, ach, geht noch. Also das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass man das im Auge behält.
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man nicht sagt, naja, wenn der Partner den Seitensprung nicht verzeiht, dann hat der ein Problem mit seinem Ego oder sowas. Na klar, also jeder muss gucken, wo seine Grenzen sind. Aber es gibt diese sehr erfolgreiche US-Paartherapeutin Esther Perel, die irgendwie so TED-Talks mit Millionen Zuschauern macht, die sagt, sie sagt ihren Klienten oder Patienten, nee, Klienten sagt man, ne?
Patienten, soweit ist es noch nicht.
Wenn es einen Betrug, also ein Fremdgehen gab, sagt sie denen, ihre alte Ehe, ihre alte Beziehung ist vorbei, jetzt fängt ihre neue an. Ja, und jetzt gucken sie mal irgendwie, ob sie damit umgehen.
Das kann aber auch die erneuerte alte sein. Also
wenn die alte
ein
gut war, ja, warum denn nicht?
Es wird ja oft davon berichtet, dass Seitensprünge die alte Beziehung auffrischen.
Genau, also dieses Konzept, das ist interessant, das wusste ich jetzt nicht, aber ich mache es genauso, dass ich eben sage, die Beziehung, die sie mal hatten, die eigentlich die Voraussetzung war, wo sie beide sich einig waren, die gibt es nicht mehr. Ja. Und deswegen, und das ist sozusagen die schlechte Nachricht, die gute Nachricht, die ich aber für sie habe, heißt, jetzt ist der Weg frei zu verhandeln über einen Neuanfang. Das heißt, der Rahmen, in dem wir hier gemeinsam sprechen, heißt, was brauche ich und was brauche ich für einen Neuanfang? Was sind die Bedingungen, wie dass ich mich hier wieder wohlfühle? Das ist auch meine Arbeit, ja.
Natalia Kowalczyk in Berlin, herzlichen Dank für diesen Anruf.
Vielen Dank auch. Alles Gute.
Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Und am Telefon ist Nicole Frank aus Hamburg. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Erstmal vielen Dank für dieses tolle Thema.
Ja, sehr gerne.
Ja, wirklich großartig. Ja, ich habe das vorhin schon gesagt bei der Einleitung. Ich sage erstmal ganz provokant, mein Mann und ich haben uns aus Zuneigung getrennt.
Ich möchte applaudieren.
Das ist ein spezieller Grund. Sie waren sich zu nah, oder wie?
Nee. Es war tatsächlich so, dass wir über Jahre hinweg versucht haben, unsere Beziehung zueinander zu bringen, nachdem sie sich entfernt hat. Und es ist ja so, dass wir nicht ohne Grund zusammen waren. Wir schätzen uns ja sehr und wo dann die Liebe aufhört und wo dann nur Zuneigung anfängt, ist ja manchmal etwas unklar. Und wir haben auch eine Paartherapie gemacht und haben wirklich alles versucht, uns als Paar wieder zusammenzubringen, weil wir das Gefühl hatten, wir sind halt eben, nachdem wir unseren Sohn bekommen haben, haben wir uns als Paar irgendwie voneinander entfernt. Und das haben wir wirklich sehr lange, also wir sind 18 Jahre verheiratet. Und die Trennung kam eigentlich dadurch zustande, dass wir gesagt haben, Mensch, wir sind jetzt Anfang 50, eigentlich ist alles soweit ganz gut. Und der Grund, warum wir uns nicht getrennt haben, war immer, dass wir gesehen haben, Mensch, uns verbindet doch noch so viel. Wir machen doch noch so viele tolle Sachen zusammen und uns geht es in vielen Bereichen doch so gut. Warum verdammt nochmal klappt es irgendwie in den anderen Punkten nicht? Und dann haben wir uns das einfach mal angeguckt und festgestellt, dass das, was uns verbindet, dafür müssen wir kein Paar sein. Dafür können wir auch Freunde sein. Und dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt noch so weitermachen, und es war wirklich anstrengend die letzten Jahre, weil wir uns beide sehr, sehr bemüht haben, und haben gesagt, wenn wir das jetzt voneinander trennen könnten und sagen könnten, wir versuchen wirklich die Dinge zu erhalten, die wir haben, dann gelingt es uns vielleicht in 10 Jahren nicht da zu sitzen und das Gefühl zu haben, wir haben uns unglaublich aneinander abgearbeitet und sind matt und müde und werfen dem anderen vielleicht vor, dass wir das Leben nicht gelebt haben, was wir leben konnten.
Sie sind Freunde geworden jetzt?
Ja, wir sind dabei, sagen wir mal. Ja, klar, wir
sind noch im Übergangsprozess.
Wir sind noch befreundet. Aber das sozusagen jetzt in eine neue Form der Beziehung zu gießen, das ist jetzt gerade unser Prozess. Also es ist nicht so, als hätte ich das jetzt schon lange hinter mir. Es ist relativ frisch.
Aber Sie klingen schon recht frisch und als ob es schon so ein bisschen hinter sich gebracht hätte.
Ja, weil es so ein Moment der Klarheit war, wo wir das beschlossen haben. Vorher war es viel unangenehmer.
Darf ich fragen, wie die Reaktionen aus dem Umfeld waren?
Auf die Trennung? Sehr unterschiedlich. Manche, die uns näher kannten, haben gesagt, ja, das haben wir so ein bisschen kommen sehen. Und andere haben gesagt, wie, ihr seid doch immer so harmonisch miteinander und verstehe ich ja überhaupt nicht. Und wir sind also kurz nachdem wir beschlossen haben, das zu machen, waren wir auch bei sehr engen Freunden essen. Die haben dann im späteren Verlauf des Abends gesagt, Entschuldigung, ich muss da jetzt nochmal drauf zurückkommen. ihr sitzt hier jetzt so zusammen, so wie wir immer zusammengesessen haben und ihr macht doch einen total harmonischen Eindruck. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr euch eigentlich trennt.
Schön.
Das sind aber so von außen, ich weiß nicht so genau, ob das eine gute Idee ist, von außen immer solche Fragen zu stellen, oder? Fühlt man sich da manchmal nicht in die Enge getrieben?
Nee, ich glaube, weil wir doch sehr klar sind mit den Gründen, warum wir uns trennen, ging das ganz gut. Also konnten wir auch offen damit umgehen.
Ja. Also Sie sagen, das ist relativ frisch. Also ich gehe mal davon aus, dass noch keine anderen Partner da am Horizont erscheinen.
Das ist natürlich auch ein Vorteil.
Das ist ein Vorteil. Ich höre das auch immer wieder, ich höre das aus der Perspektive, dass ein Paar zu mir kommt und dann einer von beiden sagt, ja, ich habe da noch meine frühere Freundin oder meine frühere Partnerin, mit der ich 10 Jahre zusammen war und meine jetzige findet das sehr komisch, dass ich so viel mit der mache und so gut mich mit der verstehe. Da gibt es dann manchmal nochmal eine neue Aufgabe. Aufgabe heißt nicht, dass die unlösbar ist, aber man muss dann manchmal als neuer Partner nochmal neu gucken und wirklich verstehen, sozusagen mal ein bisschen pointiert gesagt, das Geschlecht spielt da jetzt gar keine Rolle, ist einfach ein guter Freund.
Nicole Frank aus Hamburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Okay. Vielen Dank und viele Grüße in die wunderbare Hansestadt. Und am Telefon ist jetzt Josef Müller aus Eupen in Belgien. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Schön, dass Sie uns dort hören.
Ja, über Internet. Ich nehme mir das normalerweise.
Sehr schön, wunderbar. Wir sind ganz Ohr.
Ganz kurz gesagt, wie schafft man das ganze Gespiel mit Schuldgefühlen loszuwerden? Also, oder dass es gar nicht kommt, das ist ja sowas Anerlerntes und Antrainiertes. Wie schafft man auch die ganze Moraldoktrine von Kirche und anderen Religionsgemeinschaften, die einen eigentlich auch fertig machen, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass man... Ich sag jetzt nicht, dass man blöd frei rumläuft, darum geht es nicht, aber wir quälen uns mit etwas, wo nachher ganz viel Geld, ob Kirche, Heirat, also sich ankleiden, Psychologen, das ist ja eine kleine Mafia so gesehen. Wenn man jetzt aber frei ist davon, von Schuldgefühlen und sagt, ich bin bei meinem Partner und da ist es gut und wenn er eben nicht will, dann mache ich mich nicht minderwertig damit. Aber wenn er nicht will, dann wird er eben gehen oder nicht gehen. Und wenn wir zusammen sind, dann ist es schön. Aber diese Schuldgefühle, dieser Minderwertigkeitskomplex, das ist ja eigentlich von allen gewollt, um Kommerz zu machen.
Haben Sie das selber auch sozusagen zu spüren bekommen?
Auf kleinen Arten, auch wenn man die Eltern verliert, das ist ja auch sowas in der Richtung, wenn man dann überlegt, was alles passiert ist. Ich finde, alle sprechen von Freiheit des Menschen, aber du musst das und das tun. Also die Kirche sagt, Gott liebt dich, aber nur wenn. Und dieses nur wenn ist eine, ich sag mal, eine Unwahrheit, die danach kommt.
Ja. Entweder ich mal fragen,
wir sind geliebt oder nicht.
Wer ist denn schuld an den Schuldgefühlen? Also Sie sagen, die sind alle schuld, dass ich Schuldgefühle habe. So kommt mir das gerade vor.
Nein. Ich habe gesagt, ich bin erzogen. Das ist bei mir eine Gewohnheit, die ich schwer habe auch abzulegen. Ich möchte das nur mal im öffentlichen Raum, dass man darüber spricht.
Richtig.
Wenn zum Beispiel sagt, die Ehe muss noch gekittet werden und so, warum kann man nicht sagen, dann ist es einfach so, es ist kein Drama, aber dann läuft man mit dem Schuldgefühl, mit dem schlechten Gewissen und kann Leute nicht mehr ansehen. Das ist ja, wir sind ja drauf trainiert, auf diese Art und Weise zu leben.
Josef Müller aus Eupen in Belgien, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Unsere Zeit läuft ein bisschen davon. Ich grüße sehr ins wallonische Belgien. Vielen Dank für diesen Anruf. Wir haben jetzt
kurz vor 11 und versuchen mal so ein bisschen jetzt hier am Ende noch einmal vielleicht eine kleine Bilanz zu ziehen, auch wenn es schwer wird. Ich weiß, wir könnten stundenlang, über Beziehungen kann man ja sowieso ewig reden, aber dass wir vielleicht versuchen, irgendwie zusammenzufassen, was wir eigentlich jetzt in den letzten 2 Stunden tatsächlich mitgenommen haben. Laura Ebert, Sie haben sich ja wirklich für Ihr Buch stark befasst mit Trennungen, mit Paaren.
Ja, umso schwerer fällt es mir zusammenzufassen.
Darf ich für Sie also, zusammenfassen? Weil der war das nämlich, der Anrufer, der gerade da war. Ihr Buch ist ja ein Mutmachbuch. Habt keine Schuldgefühle.
Ja, absolut. Danke, dass Sie das so gut gesagt haben.
Schön von
Ihnen,
ne?
Auch in aller Kürze. Man kann es ab Montag auch kaufen.
Genau, kann ich nur empfehlen. Hört sich wirklich sehr
vielversprechend an. Das wäre der Werbeblock. Aber was haben Sie jetzt mitgenommen, Frau Ebert, aus diesen
Also ich finde, es gibt das, was der Anrufer gerade gesagt hat, ist nämlich eben dieses große Problem. Wir haben die Paarbeziehung hat einen sehr guten PR-Berater. Das macht sehr viel Druck, das macht sehr viel Schuld. Das gibt das Gefühl, dass man funktionieren muss in Beziehung. Und das macht es schwierig, auch zu sprechen. Nicht nur wir selber, nicht nur die Kirche, die alles wirkt auf uns und auf Beziehungen ein. Das macht es zu einem großen Kampffeld auch. Wir müssen mehr reden, wir müssen die Schuld nicht beim anderen suchen, aber auch nicht in uns selber, sondern gucken, wo sind meine Grenzen, was möchte ich, was kann ich. Wir müssen die Zeit unseres Lebens im Blick haben, wie will ich leben, wie viel Zeit habe ich noch. Ja,
viele
Luft
Aufgaben.
Luft holen muss man haben.
Herr Wacker, genau. Das klingt nach vielen, vielen Aufgaben, oder? Ja. Um eine Beziehung.
Ja, es ist völlig richtig. Ich kann das alles nur unterstreichen. Ich bleibe, auch wenn es immer wieder banal klingt, es ist tatsächlich reden, reden, reden. Das ist der praktische Hinweis, dass man wirklich sagt, es gibt viele Hindernisse, aber die Hindernisse lassen sich bewältigen mit Reden. Und Paartherapie ist eigentlich im Zentralen ist es häufig nichts anderes, als einen vertrauensvollen Rahmen zu finden, wo zwei Menschen mit Respekt wieder lernen, miteinander zu reden. Und das ist der Lösungsweg häufig.
Das wäre vielleicht die Lösung. Und wir haben versucht, in den letzten 2 Stunden hier im Radio vielleicht ein bisschen auch zur Kommunikation beizutragen, haben viele verschiedene Geschichten gehört, Trennungsgeschichten, aber auch wie Menschen es geschafft haben, wieder zusammenzukommen, was ja wiederum auch ganz schön ist. Also es bleibt uns erhalten, natürlich selbstverständlich, auch im Netz, bei Facebook können Sie gerne auch noch weiter diskutieren, da auch Ihre eigenen Erfahrungen noch einmal niederschreiben auf unserer Facebook-Seite. Schluss machen aber, wie wenn sich Paare trennen. Das war unser Thema heute Vormittag hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke sehr Rüdiger Wacker, Paartherapeut in Essen, für Ihre Zeit.
Gerne.
Und ich danke natürlich auch Laura Ebert, Journalistin, Buchautorin. Schluss jetzt, von der Freiheit sich zu trennen, so heißt das Buch. Dankeschön,
danke,
dass Sie
auch
bei uns waren.
Danke.
Mein Name ist Wladimir Balzer. Ihnen noch einen schönen Tag.